herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, Clarissa Schwarz. Sie ist Hebamme und arbeitet im Bestattungsunternehmen ihres Mannes. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin, hat einen Hebammenstudiengang mit aufgebaut und dort als eine der ersten Hebammenprofessorinnen gearbeitet. Sie gibt auch Weiterbildungen rund um das Thema der Sternenkinder für Hebammen oder auch Hebammenstudentinnen unterrichtet sie. Und sie gibt seit einigen Jahren achtsamkeitsbasierte Geburtsvorbereitungskurse. Ich durfte von Clarissa schon so viel lernen und bin ihr unfassbar dankbar dafür, dass sie so eine Vorreiterin ist, was die Behandlung von Sternenkindmamas betrifft und sich jetzt auch noch so sehr dafür stark macht, dass die Babys ganz wunderbar behandelt werden, auch von uns Hebammen. Da können wir noch ein bisschen was dazulernen, glaube ich. Ich habe bei Instagram eine Umfrage gemacht, bevor ich das Gespräch mit Clarissa geführt habe, was ihr für Fragen habt, und die sind auf jeden Fall in diese Folge mit eingeflossen. Wir sprechen darüber, welche Möglichkeiten es gibt, sein Baby auch immer wieder nochmal zu besuchen und anzuschauen, wie die Reise von dem Sternenkind körperlich quasi nach der Geburt weitergeht, wer da auch Ansprechpartner sein kann, wenn man das Baby doch nochmal sehen möchte. Clarissa nimmt uns in dieser Folge definitiv die Angst davor, ein Kind auch noch nach einiger Zeit nach der Geburt nochmal anzuschauen und vielleicht auch einzubetten, im Sinne von, dass man als Eltern das eigene Baby auch in den Sarg einbetten kann. Und das beschreibt Clarissa ganz anschaulich und liebevoll in dieser Folge. Was das auch verändern kann in der Zeit der Trauerbewältigung und ob man gestärkt aus diesem Erlebnis hervorgehen kann. Wir sprechen auch über die verschiedenen Bedingungen in Brandenburg und Berlin, wenn Eltern ihr Kind auch nach der Geburt, wenn es bestattungspflichtig ist, noch die ersten Stunden auch noch zu Hause haben möchten. Es geht um den Umgang mit Geschwisterkindern, wie das ist, wenn die ihr Sternenkindgeschwister sehen, was das mit ihnen macht oder auch nicht macht. Clarissa erzählt uns ganz anschaulich, dass BestatterInnen aus ihren Augen heraus MöglichmacherInnen sind. Und das finde ich so eine unglaublich schöne Herangehensweise, die so viel Mut macht, auch die eigenen Wünsche und Vorstellungen umzusetzen. Wir sprechen über so ganz konkrete Dinge wie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die man braucht, wenn man ein nicht bestattungspflichtiges Kind selber bestatten möchte, über Obduktionen und was das Einölen von den Sternenkindern verändern kann. Ich finde so unfassbar besonders bei Clarissa, dass sie beide Perspektiven hat, sowohl die der Hebamme als auch die der Bestatterin. Und das macht diese Folge, finde ich, unglaublich kostbar. Und falls du jetzt Sorge haben solltest, ob du dir das alles anhören kannst, weil das ja doch sehr konkrete Beschreibungen sind, kann ich dich beruhigen und dir sagen, dass Clarissa einen unglaublich schönen Umgang, einen ganz natürlichen Umgang mit dieser ganzen Thematik vermittelt, und würde dich ermutigen, es dir anzuhören. Und sobald du natürlich merken solltest, dass dir irgendwas zu nahe geht oder du gerade nicht in der richtigen Verfassung bist, dann brich natürlich immer gerne zwischendrin ab und vielleicht hilft dir dann ein bisschen zu tanzen oder dich zu bewegen, dir schöne Musik anzumachen. Was auch immer dir dann gerade gut tut, mach das unbedingt und achte da gut auf dich selbst und dein Bedürfnis. Und jetzt wünsche ich dir, dass dieses Gespräch mit Clarissa vielleicht in manchen Themen deinen Blickwinkel etwas verändern kann. Liebe Clarissa, ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und zu Gast bist in meinem Podcast Sternenkindliebe. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich möchte gerne mit der Frage beginnen, was rätst du denn Eltern, die aufgrund von einer Diagnose, ob das nun ist, dass das Herzchen nicht mehr schlägt oder auch eine Erkrankung, die klar macht, dass das Kind wahrscheinlich nicht überlebensfähig ist, und die Zeit haben, sich mit dem Thema Bestattung auseinanderzusetzen, was gibst du denen mit auf den Weg?
Das ist ja schon was Besonderes, ne? Wenn man ein bisschen Zeit noch hat,
genau,
und nicht alles ganz, ganz plötzlich kommt.
Ja.
Ich begleite erstmal die Menschen auf ihrem Weg. Ne? Manche sind ganz schnell dabei und sagen, Schwangerschaft beenden.
Ja.
Manche merken dann im zweiten Schritt, ja, vielleicht doch weitertragen. Und manchmal bin ich dann in meiner Rolle als Hebamme dann auch eine Begleiterin bei diesen Entscheidungsprozessen. Manche gehen auch ein paar Mal hin und her und sagen, ja doch nicht und ja doch und so, bis sie es dann klar haben. ich versuche sie da auch nicht zu beeinflussen, weil ich auch einmal mitgekriegt habe, wie eine Familie, die ich versucht habe, auch in ihrem Wunsch zum Weitertragen zu unterstützen, irgendwann die Frau dann gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich
nehme jetzt, so
nehm jetzt doch Zytotec, ne? Ich kann das jetzt nicht, weil das war klar, das Kind hatte eine Trisomie, ich glaube 13. Also es war schon klar, es würde nicht leben können oder zumindest nicht lang.
Ja.
Und irgendwann konnte sie nicht mehr.
Das ist auch okay. Richtig, ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja auch wichtig, dass man nicht immer den gesamten Weg vorher sehen kann, ne? Sondern dass man auch von jetzt auf gleich entscheiden kann und die Entscheidung immer wieder verändern kann. Ja. Ne?
Ja. Und das kann lang sein, ne? Ja. Wenn man in der 20er Woche, ne, bei der Pränataldiagnostik so eine Diagnose kriegt und die dann sagen, naja, es kann sein, dass das Kind nächste Woche abgeht von selber, es kann aber auch sein, dass es noch ein bisschen bleibt. Und ich habe ein paar Familien mitgekriegt, wo die Kinder wirklich lange noch geblieben sind. Keiner von den Ärzten hätte das überhaupt für möglich gehalten. Ich kann mich an eine Familie erinnern, das ist noch nicht so lange her jetzt, da ist das Kind nach dem errechneten Termin gekommen.
Wahnsinn.
Das heißt, die haben wirklich lange, lange, ne, dann damit gelebt.
Ja.
Und das muss man dann halt auch können.
Natürlich.
Und ich begleite die dann gerne und dann dürfen die auch jede Woche, wenn sie es brauchen oder so oft, wie sie es brauchen, zu mir kommen und ja, ich peppel sie dann entsprechend und unterstütze sie entsprechend. Vor allem, wenn sie ein Umfeld haben, was sagt, ja, wisst ihr denn, was sie euch antut und das muss man doch nicht und
ja. Okay. Das glaube ich sofort.
Aber ich weiß, dass, ich muss gerade mal ausholen.
Ja, sehr
weil
gerne.
Ich weiß, was das dann für die Menschen bedeutet, die sich fürs Weitertragen entschieden haben und dann der Natur ihren Lauf gelassen haben oder dem Kind oder wie auch immer man das sagen möchte, wie es denen dann später geht. Ne, weil wenn die wieder schwanger werden und wieder in meine Hebammensprechstunde kommen und ich sie dann durch die Folgeschwangerschaft begleite, dann merke ich einen großen, großen Unterschied, wie die Menschen ihre Sternenkinder verabschiedet haben. Und noch nicht mal so sehr, ob sie sich jetzt für einen Abbruch oder fürs Weitertragen entschieden haben, sondern wie der Abschied war.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das, was deine Frage ausmacht.
Ganz genau.
Nämlich, dass auch die, die sich für einen Abbruch entschieden haben, oftmals gut weiter durchs Leben kommen, gut weiter Geschwisterkinder in Empfang nehmen können und mit sich im Reinen sind, wenn das mit dem Abschied gut war und sie weiter, ne, mit Frieden nach der Beerdigung oder wie auch immer sie sich entschieden haben sind. Deswegen versuche ich dann mit denen zu sprechen, was sie sich vorstellen. Manche sind ganz schnell dabei und sagen, Kremation. Ne, wenn ein Körper so irgendwie halt geschädigt oder in einem Zustand ist, wo er nicht hätte leben können, dann Kremation. So. Feuer, reinigen, fertig. Das muss sein. Und andere sagen, geht gar nicht. Ne? Das Kind soll in die Erde gebettet werden. Und manche sind da völlig klar. Und wenn die das nicht gleich sind, dann sage ich, der erste Schritt sowieso ist erstmal dieses Kind zur Welt zu bringen. Ne? Also jetzt erstmal das Kind zur Welt bringen, sich auf die Geburt konzentrieren.
Ja.
Und ich beantworte auch nur die Fragen, die sie haben im Vorfeld.
Ja.
Das finde ich okay. Ne? Alles, was die interessiert und womit die sich beschäftigen, sollen sie eine Antwort kriegen.
Ja.
Aber ich erzähle ihnen erstmal nicht mehr, sondern Schritt für Schritt. Weil ich weiß, in so einem schwierigen Zustand kann man schlecht den übernächsten Schritt tun, wenn man den nächsten noch gar nicht getan hat. So.
Ja.
Das heißt, die Empfehlung ist, erstmal Kind kriegen. Dann Kind bei sich behalten, so lange, wie man es für richtig findet.
Ja.
Und da fände ich es auch fair, wenn die nicht vor der Geburt gefragt würden, ob sie jetzt das Kind halten, auf dem Bauch haben, wie auch immer haben wollen. Weil woher sollen sie denn das wissen?
Ja.
Das ist ja eine wahnsinnige Überforderung, sowas zu wissen.
Ja.
Ne, deswegen, und so gehe ich dann halt nach der Geburt als Bestatterin dann auch vor, sage ich, sie werden, wenn es dran ist, dann schon wissen, was das Richtige ist. Ne?
Schön.
Und es gibt jetzt halt die und die Möglichkeiten. Und der nächste Schritt, wenn das Baby geboren ist, ist, dass man sich erstmal von ihm verabschiedet und wir haben 36 Stunden, das sage ich dann auch. Wir haben in Berlin 36, in Brandenburg 24 Stunden und jedes Bundesland hat so seine Variationen, weil das ist das, was im Bestattungsgesetz steht. Und in diesem Zeitraum dürfen die im Grunde alles machen, was sie wollen. Okay. Also sie dürfen das Baby nochmal ins Wasser legen, in ein Gefäß, oder sie dürfen es in eine Windel packen, oder sie dürfen es noch ein bisschen nackig behalten, oder was auch immer sie wollen, ist okay.
Ja.
Und ich glaube, das beruhigt sie, so wie sie vorher ja auch beruhigt sind, wenn man ihnen sagt, ein totes Kind im Bauch ist keine Gefahr.
Ja.
Ne?
Kannst du dazu noch mehr sagen? Weil ich glaube, das ist ein Thema, was ganz oft immer weiter erzählt wird, dass ein totes Baby im Bauch eine Gefahr ist.
Ja, das ist irgendwie eine alte Geschichte. Ich glaube, noch sowas vom Leichengift, als die Menschen noch glaubten, dass es Leichengift gibt.
Genau.
Mittlerweile wissen wir ja, es gibt kein Leichengift. Aber man kann natürlich verstehen, dass zu Zeiten, als es noch keine Elektrik gab, ne, wo ja. es kleine, also in den Städten, kleine Wohnungen gab, ganze Familie in einer Wohnung wohnte mit einem Raum und einer Küche und nicht jeder ein Bett hatte, ein eigenes. Und wenn dann da jemand gestorben ist an einer Infektion,
ja.
ne, dass es dann gut war, den möglichst schnell auf den Friedhof in den Keller der Kapelle zu bringen, weil das war der kühlste Ort.
Ja.
Ne, und nicht über Nacht mit einem an einer Infektion gestorbenen Menschen verbringen. Das sind so Dinge, die stehen heute noch in den Gesetzen zum Teil drin, aber die Gesetze stammen halt auch von 1800 irgendwas so und sind nur minimal angepasst worden.
Spannend.
Deswegen stehen da manchmal Sachen drin, wo man sagt, versteht ja. man jetzt gar nicht. Ne? Heutzutage haben wir doch eine elektrische Kühlung und
Absolut.
Irgendwie völlig klar, irgendwie, wie so zu verfahren ist. Oder dass man einen toten Körper, und das gilt halt auch für bestattungspflichtige Babys, in einem dafür, wie sagt man, letztendlich Leichenwagen, mhm. also mit einem dafür genehmigten Fahrzeug, so ähnlich ist das formuliert, transportiert werden muss. Und das ist ein bisschen lachhaft, ne? Weil wenn eine Familie jetzt ein totes Baby im Krankenhaus kriegt, was ja. über 500 Gramm hat, dann muss das mit einem entsprechenden Transportfahrzeug von der Klinik nach Hause gebracht werden.
Ja.
Es hat schon auch Familien gegeben, die das irgendwie umgangen sind und offensichtlich Kliniken, die das so genau nicht wussten, sodass es passiert ist. Aber das Recht ist halt, wie es ist. Und wenn mich jemand fragt, muss ich dann schon sagen, wie das Recht ist.
Ja.
Auch wenn es manchmal, vor allem des Nachts, Möglichkeiten gibt, wenn keiner hinguckt, Dinge zu tun.
Das hast du schön formuliert.
So. Aber das Recht ist halt, wie es ist. Und im Zweifelsfall verhalten wir uns korrekt.
Ja, natürlich.
Da verhalten wir uns korrekt.
Und also das heißt, wenn du jetzt sagst, in Brandenburg 24 Stunden, dann dürften die Eltern, egal wie groß ein Baby ist, das Baby mit nach Hause nehmen. Und
innerhalb dieser 24 Stunden, ne, weil wenn die nämlich erst danach auf die Idee kommen,
ja.
dann darf ich es als Bestatterin natürlich nicht mehr von der Klinik nach Hause transportieren, weil dann
ja.
muss es an einem Ort sein, der für die Kühlung, ne, und für das
ja.
Aufheben dann des toten Körpers genehmigt ist. So heißt es, ein genehmigter Ort. Und der ist halt meistens im Kontext der Pathologie einer Klinik, zumindest in Berlin ist es immer so,
ja.
an anderen Orten nicht immer.
Ja.
Wobei ich vermeide, den Menschen gegenüber, die betroffen sind, Pathologie zu sagen. Und ich sage, es ist in der Kühlung,
ja.
beziehungsweise wir gehen in den Abschiedsraum.
Ja, das ist viel schöner.
Da aber die Angestellten der Klinik gewöhnt sind, Pathologie zu haben. Das Kind kommt in die Pathologie,
ja.
ne, sagen dann die
sofort,
Eltern
dann
auch gleich Pathologie. Genau.
Ja, ja.
Und deswegen glaube ich, ist es auch schön, ne, wenn sich das unter den Profis ein bisschen verbreitet, dass wir sagen, es geht in die Kühlung.
Sehr gut.
Und die Kühlung, na, bei der Kühlung gibt es auch einen Abschiedsraum. Das
ja.
ist jetzt unter Corona natürlich ein bisschen reduziert, ob wir da überall noch rein dürfen. Mhm. Aber das sind Räume, wo wir auch dann die Babys weiterhin besuchen und versorgen können.
Ja.
Also viele Kliniken, also viele Kreissäle, so muss ich eigentlich sagen, haben mittlerweile kleine Kühlschränke im Kreissaalbereich und sagen dann innerhalb von 3 Tagen dürfen die Eltern jederzeit nochmal zurückkommen und ihr Baby sozusagen nochmal besuchen.
Ja.
Aber die ersten 24 bzw. 36 Stunden dürfen sie es auf jeden Fall bei sich behalten, ne? Auch im
ja.
normalen Patientenzimmer,
ja.
auf der Station oder wo auch immer sie sind.
Ja, das ist total schön, dass du das sagst. Ich würde gerne mit dir nochmal ein Beispiel durchgehen. Also wenn jetzt in Berlin eine Familie entscheidet, die haben im Krankenhaus geboren, möchten das Baby diese 36 Stunden gerne mit nach Hause nehmen, dann
mhm.
würde das bedeuten, sie rufen ihr Bestattungsunternehmen
mhm.
an, das Bestattungsunternehmen transportiert das Baby
mhm.
nach Hause, dann
genau.
können sie zu Hause die 36 Stunden verbringen,
mhm.
dann wird das Bestattungsunternehmen wieder das Baby abholen und
mhm.
es dann in die Kühlung bringen.
Ja, genau.
Ja, weil ich glaube, die nächste Frage ist ja, die viele Eltern sich auch stellen, wo ist denn dann das Baby? Ist das dann in der Kühlung von der Klinik oder kommt es dann irgendwann zum Bestatter? Wie läuft das? Magst du dazu vielleicht kurz was sagen?
Wenn es aus der Klinik erstmal raus ist, kommt es in die Kühlung der Klinik nicht wieder zurück.
Okay.
Ne? So dann wie halt eine Frau, die als Wöchnerin entlassen ist, auch auf die Wochenstation nicht wieder zurückkommt.
Okay.
Die ist dann da entlassen.
Ja.
Und das Baby ist dann da abgeholt.
Ja.
So, und auch mit allen Papieren, die dazugehören, dann entlassen. So. Dann kommt es in der Kühlung bei entsprechenden Bestattern. Große Bestatter haben eigene Kühlungen. Wir sind ein kleines Bestattungsinstitut in der Stadt. Wir haben jetzt keine eigenen Kühlräume, sondern wir haben Kühlräume, die wir zusammen mit anderen Bestattern, auch kleinen Bestattern, nützen. Okay. Das heißt, da würde es dann hinkommen, da würde es dann sein. Und da gibt es dann halt auch nochmal Abschiedsräume, wo man nochmal hingehen kann und das Baby nochmal weiter versorgen.
Ja, und dann gibt es ja manchmal Familien, die sagen, gehen wir mal ein anderes Beispiel durch, eine Familie hat ihr Baby im Krankenhaus bekommen, sind dort direkt nach Hause gegangen, weil sie das Gefühl hatten, sie wollten jetzt da nicht auf Station bleiben, möchten am nächsten Tag nochmal wiederkommen und sagen wir mal, das Baby ist vielleicht nicht im Kühlraum oder im Kühlschrank des Kreissaals, weil es eine kleinere Klinik ist. Wie würde das dann gehen? An wen wenden die sich dann, um das Baby nochmal sehen zu können?
Im Zweifelsfall erstmal an den Kreissaal, weil es könnte ja sein, dass der Kreissaal das Baby aus der großen Kühlung wieder zurückholen kann. Was aber oftmals daran scheitert, dass es irgendwie niemand gibt, der Zeit dafür hat, sich darum zu kümmern.
Im Ganz Kreislauf genau, Bereich. Ja, das kenne ich.
Ne? Dann muss man bei den Mitarbeitern der wahrscheinlich Pathologie, die dann für die Ausgabe, also die immer im Kontakt mit den Bestattern sind, mit der Ausgabe zu tun haben und die auch dafür zuständig sind, dass man nochmal Abschied nimmt. Das heißt, eine Abschiednahme.
Ja.
Dann muss man mit denen vereinbaren, ob man die Abschiednahmeräume, die sie haben, manchmal sind das ehemalige Kapellen oder spezielle Räume, selten im Reißsaal-Kontext, dass es so einen Raum gibt, meistens eher ein großer, aber auch das gibt's.
Ja.
Und dass man mit denen dann einen Termin vereinbart. Okay. Und das machen wir gerne, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, um das Baby in den Sarg einzubetten, weil wir den Eindruck haben, dass wir den Familien einen Gefallen tun, wenn sie sozusagen auf dem Gelände der Klinik bleiben und da wieder hin zurückkommen, um das Baby weiter zu versorgen, als wenn sie dann sozusagen auf das Terrain des Bestattungsunternehmens kommen müssen.
Okay.
Und für die meisten ist das ganz gut so.
Ja, das glaube ich. Ja.
Und da, weil du eben schon gefragt hast, das sind praktisch wie so zwei Pfade. Ne?
Ja, also genau.
Also entweder das Baby bleibt in der Klinik, die Eltern kommen dann nochmal zurück oder auch die Großeltern, wer auch immer, das Baby nochmal sehen will, dann ist es praktisch im Abschiedsraum der Klinik. Und dort würden wir dann auch den Sarg hinbringen und das Baby dort in den Sarg bitten.
Schön.
Wenn die das aber erstmal zu Hause haben oder wenn es eine außerklinische Geburt war, ne? Hausgeburt, Geburtshaus, wo auch immer, da gehen wir dann direkt praktisch in die Räumlichkeiten der Bestatter und dann geht es da weiter.
Okay, ja. Und also wenn wir mal von dem Beispiel ausgehen, Klinik, 5 Tage später hat die Frau das Gefühl, ich muss mein Baby nochmal sehen. Dann können die sich bei der, sagen wir mal, bei der Pathologie melden. Und gibt es da einen bestimmten Zeitraum, wo das irgendwann nicht mehr möglich ist?
In Berlin nicht.
Schön.
In Berlin hat ein Bestattungsgesetz, wo es keine spätesten Zeitpunkte definiert gibt.
Ja.
Ist in Bayern zum Beispiel anders, da steht drin 10 Tage. Die müssen sich immer beim Beerdigen auch oder bis zur Kremation irgendwo ein bisschen beeilen.
Okay.
Wir in Berlin haben dadurch mehr Zeit. Ja. Was manchen, vor allem die aus so Gegenden wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen, ne, wo das aus einem katholischen Kontext irgendwo gewöhnt ist, dass das alles so schnell gehen muss, dass die häufig in Berlin, wenn man dann so lange warten muss, nämlich wegen dem Standesamt.
Ach, spannend.
Wir können ja nicht beerdigen ohne Papiere.
Nein.
Das heißt, bevor nicht das Standesamt gearbeitet hat, können wir nicht beerdigen.
Und das dauert.
Und das dauert eventuell. Und da haben ganz viele im Nachhinein gesagt, und es war gut.
Ja.
Dass wir die Zeit hatten.
Das glaube ich.
Ne?
Ja.
Weil so diese Erstreaktion, ne, wie auch wenn man keine Herztöne findet und ne, man dann erfährt irgendwo, das Baby lebt nicht mehr, ist ja häufig auch die Erstreaktion. Vollnarkose, Kaiserschnitt möglichst schnell hinter sich bringen.
Ja.
Ne, und dann braucht es erstmal ein bisschen Zeit, sich dran zu gewöhnen an den Gedanken und auch die Information, ne, dass da keine Gefahr von diesem Kind ausgeht.
Absolut.
Auch wenn das ein paar Tage da drin bleibt. Dass die erstmal Zeit haben, weil erstmal wollen die keine Zeit. Und das geht an der Stelle dann wieder weiter.
Ja.
Ne, die wollen es dann halt auch möglichst schnell beerdigen.
Ja, natürlich.
Ne, weil möglichst schnell hinter sich bringen, logisch.
Ja.
Und wenn dann das Standesamt dagegen steht, dann können wir auch nichts machen. Dann können wir einfach nur sagen, wir müssen jetzt mal warten, bis die Papiere da sind. Also wir brauchen halt die Geburtsurkunde, wenn das Baby auch nur kurz gelebt hat, auch eine Sterbeurkunde.
Ja.
Beziehungsweise die Erlaubnis, wenn es nicht bestattungspflichtig ist. Also ohne Papiere geht nichts.
Ja.
Und häufig, das ist das, was ich eben sagen wollte, sagen die Eltern hinterher, und es war gut, dass es so lange gedauert hat. Weil dann haben die erstmal ein bisschen Zeit, um das Baby zur Welt zu bringen, haben dann ein paar Tage Zeit, um sich von dem Baby zu verabschieden, haben dann Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass das jetzt einen Sarg braucht, weil das ist nochmal ein Angang für viele.
Ja.
Viele sagen dann, ach, wir haben uns schon verabschiedet. Und da höre ich dann oftmals O-Ton Hebamme oder Ärztin. Also Abschied ist fertig. So.
Ja, ja, und natürlich.
Dann geben wir uns Mühe und versuchen zu erklären, naja, das Baby, und das braucht ja jetzt ein letztes Bettchen in dem Sarg. Und ich tue es natürlich gerne für Sie und auch ganz liebevoll. Aber Sie dürfen auch gerne dabei sein. Und wenn Sie es gerne selber machen wollen, dürfen Sie es auch gerne selber machen. Aber ich mache es auch gerne für Sie, okay.
Ach, super.
Und manche brauchen da erstmal auch ein bisschen Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Und fast alle, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und da ist manchmal dann eine Frau, die wegen Help noch auf Intensiv liegt oder irgendwie, ne,
ja,
Probleme, mögliche Probleme hat.
Natürlich.
Aber fast alle kommen.
Schön.
Und sind dabei oder machen es dann selber.
Ja.
Und haben da nochmal eine Möglichkeit, sich zu verabschieden. Und auch wenn die anfangs nochmal so, wenn sie kommen, so oftmals unsicher sind, schlecht geschlafen haben.
Natürlich.
Noch Leute um sich haben, die sagen, seid ihr sicher, dass ihr euch das antun wollt? Irgendwo, es kann doch die Bestatterin machen, das muss man doch nicht, kann man, so.
Ja.
Und auch, dann erstmal so ein bisschen verunsichert und entkräftet, irgendwie so ungeschlafen und ausgeschlafen dann kommen. Am Ende sind die dann immer irgendwo erschöpft, weil es natürlich eine anstrengende Arbeit, will ich mal sagen. Also schon eine innere, wirklich ein großer innerer anstrengender Schritt.
Ja.
Aber die sind aufrecht, die sind zufrieden, die sind wirklich in einem inneren Frieden, wenn die gehen und bedanken sich häufig hinterher noch.
Das glaube ich. Das glaube ich sofort.
Dass sie sich das getraut haben.
Ja.
Das heißt, es ist so eine Gratwanderung. Ich glaube, Hebammen verstehen das immer gut, ne?
Ja.
Ob man jetzt sozusagen dem Wunsch der Frau folgt, wenn sie bei vollständigem Muttermund sagt, Vollnarkose und Kaiserschnitt bitte.
Ja.
Oder PDA bitte. Und man sagt,
das Baby ist schneller.
Doch nicht mehr. Eben, das Baby ist schneller. Ne? Dass man irgendwie da dann eher ermutigt und hinterher einem die Leute dankbar sind, ne? Dass sie aus eigener Kraft diesen Weg gegangen sind, aber sie brauchten diese Ermutigung. Also da würde ich nicht bei jedem, wollen wir nicht das gleich ernst nehmen, sondern eher noch sagen, wissen Sie, unsere Erfahrung ist und die anderen haben und irgendwie so und sagen, müssen Sie gar nichts. Wir machen jetzt einen Termin.
Toll.
Ne? Und am Mittwoch um 10 dort und dort werde ich sein. Und dann werden wir das Baby in den Sarg einbetten und sie dürfen bis zur letzten Minute sich entscheiden, dazu zu kommen, auch wenn sie jetzt sagen, sie wollen nicht. Alles in Ordnung.
Total gut.
Und sie müssen auch nichts tun, sie dürfen auch gerne einfach nur mich dabei beobachten, was ich tue. Alles gut.
Ja. Magst du denn mal was erzählen, wie sich die Kinder verändern? Weil ich glaube, das ist ja oft eine große Sorge, ne, von den Eltern, dass sie irgendwie ein schönes Bild im Kopf haben von einem rosigen, noch fast warmen Baby, was zur Welt kam und dann ist es irgendwie kalt und man hat so Ideen, dass die Hautfarbe sich verändert, die Lippenfarbe und so. Magst du dazu kurz vielleicht ein bisschen was sagen? Oder?
Das war eigentlich noch nie mit einer Ausnahme ein Problem und zu der sage ich gleich was. Das haben nämlich, ich würde mal sagen, die Hebammen zu verantworten, beziehungsweise die Kreißsaalhebamme. Deswegen habe ich das Gefühl, da haben wir Hebammen jetzt in unserer Generation noch was dazu zu lernen. Die Frauen sind meistens gut versorgt. Die sagen irgendwo, die Hebammen waren prima und sie sind gut versorgt worden. Aber die Kinder werden noch nicht immer gut versorgt.
Wirklich?
Ja, da möchte ich gleich noch was dazu sagen. Aber erst noch mal zu deiner Frage direkt zurück. Das hängt jetzt ein bisschen ab von der Schwangerschaftswoche. Ne?
Genau.
Ein sehr kleines Kind.
Das dachte ich
deswegen,
mir.
Deswegen ist da ja auch die Idee mit dem Wasser super, weil wenn man das irgendwo halt, wie man sagt, aufs Trockene legt, dann sieht man, dass das eigentlich ein Wasserwesen ist und es wird dann irgendwie platt. So.
Ja.
Und das hat meistens eine sehr, sehr rötliche, fast pinke Farbe und sieht so ein bisschen durchscheinend aus.
Ja.
Und das würde dann einfach trocknen in so einer etwas, manchmal habe ich das Gefühl, sehen ein bisschen aus wie gepresste Blumen oder so.
Ja, ne, so. Das stimmt.
Und da ist es irgendwie eine tolle Idee zu sagen, irgendwo ne, so ein kleines Wesen, das tun wir nochmal ins Wasser. Dann kann man es halt irgendwie schlecht anfassen. Oder ja. Zum Anfassen muss man es halt rausnehmen.
Ja.
Okay, aber auch da kann man ja hin und her. Ne? Man kann es ein paar Stunden draußen haben, man kann es dann auch wieder reintun,
ja.
Wie auch immer. So, also so kleine.
Ja,
okay.
Darf ich da ganz kurz zwischenhaken? Weil die, also meine Frage, die ich tatsächlich schon länger habe, ist, gibt es eine Zeit, wo man die dann aus dem Wasser wieder rausnehmen muss? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Familie sagt, ich möchte mein Baby mit nach Hause nehmen und in der Schwangerschaftswoche, wo es nicht bestattungspflichtig ist,
ja.
Sagen wir mal unter 500 Gramm, hast du da Erfahrungen? Macht das irgendwie Sinn, dass man die dann auch 2 Tage im Wasser lässt? Oder?
Meines Wissens, und ich habe da Kontakt mit der Niederländerin, die ja damit auch angefangen hat, und wir haben eine niederländische Bestatterin, mit der wir im Kontakt sind, die auch lange in Berlin war.
Toll.
Also meines Wissens, und wir haben es noch nicht so weit ausgereizt, es ist ungefähr eine Woche oder so.
Ah, wow.
Ne, wenn man täglich das Wasser wechselt.
Ja. Und das ist einfach, um nochmal alle, die das noch nie gehört haben, es geht um kaltes Wasser?
Es geht um kaltes Leitungswasser. Man muss jetzt nichts irgendwie Spezielles
sagen. Kein Salz, kein nichts, einfach Leitungswasser.
Es geht um kaltes Leitungswasser. Ich finde immer, um sich das vorzustellen, ne, diese Angst der Veränderung.
Ja.
Wenn ich eine Tomate habe oder einen Apfel und ich lege die in den Kühlschrank, dann gehe ich ja auch davon aus, dass das mindestens eine Woche gut geht.
Das stimmt. Oder? Ja, absolut. Ja, hast du total recht. Ja. Schön,
das ist ein schöner Vergleich. Ich halt es feucht und tue es in eine Plastiktüte.
Ja.
Ne, das halt nicht, aber man kann ein Baby dann ins Wasser tun.
Ja.
Und wenn man ein Gefäß hat, was auch wasserdicht ist, es darin nach Hause nehmen.
Ja.
Und das ist auch unsere Empfehlung, wenn Leute uns vorher fragen, wie sollen wir denn das machen, wir möchten das nach Hause nehmen, dann sagen wir, nimm ein großes irgendwas, was ich, Einmachglas, Bonbonglas, super. Salatschüssel, Tupperschüssel, was auch immer, mit, tut da Wasser rein und nehmt es mit. Oder aber man tut es halt dann halt raus, nimmt es auf dem Trockenen mit und tut es zu Hause wieder ins Wasser rein und tut halt einmal am Tag das Wasser wechseln.
Super.
Und ich glaube, nach einer Woche ist auch gut.
Absolut. Ja, ja, definitiv. Aber weißt du, ich glaube, schon allein die Vorstellung, sein Kind mit nach Hause zu nehmen und in Wasser zu legen, ist für viele ja schon eher sowas, dass sie da mal kurz schlucken müssen. Und von daher ist es toll, man dass du da das. So eine, genau, dass man das darf und dass du irgendwie da auch einen Rahmen zu hast und irgendwie nicht sagst, nach 3 Stunden muss man es wieder rausnehmen, weil dann passiert irgendwas oder so. Weißt du, das sind ja, glaube ich, schon Fragen, die man sich dann
passiert gar
stellt.
Ja, großartig. Man würde ja auch eine Tomate irgendwie eine Woche im Wasser schwimmen lassen, ohne dass man denkt, irgendwo, da passieren jetzt die wahnsinnigen Dinge.
Super.
Gar nicht. Nein. Ach, es gibt wenig Kliniken, in Berlin weiß ich noch keine, aber an anderen Orten weiß ich, die machen das jetzt routinemäßig, dass sie so kleine, runde Glasgefäße haben und da tun sie dann die Mini-Babys rein.
Toll. Okay, also zum Thema Verändern hast du, glaube ich, absolut die Sorge nehmen können. Das freut mich total,
dass du und das so klar formuliert hast. Aber die ein bisschen größer sind und die man jetzt nicht ins Wasser tut, weil das Gefäß viel, viel, viel zu groß sein müsste und es ja auch irgendwo mehr oder weniger, ich würde mal sagen, wir sprechen so von 30er-Wochen oder ausgetragenen Kindern, die das so nicht mehr brauchen. Ne? Wo das auch ein bisschen befremdlich wäre, wenn man das in so einem großen Wassergefäß dann rumschwimmen hätte, weil man eigentlich eher das Bedürfnis hat, es auf den Arm zu nehmen. Ne? Es in eine Windel einzuhüllen und oder in eine Decke, eine kleine, und es in den Arm zu nehmen. Und dann braucht es halt eher Moseskörbchen, ne? Sagen wir in
Kreisal-Kontext.
Und dann kann man das da mitnehmen. Und vom Moseskörbchen, da kommen wir jetzt nochmal halt zum Einbetten, da muss es dann halt in den Sarg gebettet werden. Und wie die Kinder nach ein paar Tagen aussehen, hängt davon ab, wie mazeriert sie waren. Also wie lange sie schon tot waren, bevor sie geboren wurden.
Ja.
Weil manche haben dann halt auch schon offene Stellen wie Blasen, was aber auch noch nie ein Problem war, weil die Eltern dann sagen, ah ja, das kennen wir, das haben wir gesehen. Das ist wie nach einer Brandblase, ne, eine größere Brandblase aufgeht, das ist auch nichts Schlimmes.
Absolut.
Und die finden das dann auch nicht schlimm. Ne?
Nee, man sieht ja die Schönheit, ne? Man guckt ja nicht auf die
Stelle,
wo die Haut sich gelöst hat, sondern man guckt sich ja irgendwie.
Nee, das finden die nicht schlimm. Und ansonsten wird das Kind dann eher trocken, wenn man es im trockenen Milieu hält. Und dann trocknet die Haut und nach 3 Wochen sieht es dann vielleicht so aus, wie man sagen, wie meine Haut, ne? Wie halt bei älteren Menschen ein bisschen runzlig und ein bisschen trockener, als es vorher war. Und manchmal sehen die Gesichtchen dann so aus, aber das kennt man ja auch, ne, von Frühchen oder so, dass man jetzt nicht weiß, ist es eher kreisenhaft oder neugeboren.
Das stimmt.
So kann das sein, aber es ist jetzt nichts Schlimmes.
Toll, das ist so schön, dass du das sagst. Ja.
Ja. Ich habe einmal wirklich nichts, letztendlich zweimal wirklich schlimme, ich will mal sagen, schlimme Sachen erlebt. Und das waren halt das, was ich vorhin erwähnt habe. Das muss ich jetzt loswerden.
Ja, unbedingt. Ja, das ist auch wichtig für alle Hebammen zu hören, wie man es besser macht. Das ist ganz wichtig, dass du das sagst.
Genau, weil ich denke, das ist jetzt mal in meinen Augen eine wichtige Aufgabe jetzt der jungen Generation, nachdem wir dafür gesorgt haben, dass die Frauen gut versorgt werden.
Wunderbar.
Und jetzt sollen halt die Babys auch noch gut versorgt werden, sodass die gut verabschiedet werden können. Weil wenn man ein Baby trocken hält, das heißt in eine luftige, einfach normale Windel einpackt und vielleicht noch was Stabileres, weil die in der Kühlung möchten immer noch, dass irgendwie was Stabiles ist, sodass man noch ein Handtuch hat. Oder wenn man eine Einmalunterlage verwendet, die dann irgendwo ein bisschen faltet und sie praktisch dann drunter hat und nicht auch noch dreimal drum gewickelt mit 3 Klebestreifen drumherum und dann vielleicht noch eine 2. Schicht und nochmal 3 Klebestreifen drumherum und dann nicht weiß, was oben und unten ist. Und jetzt kommt das, wo ich einmal wirklich, da war ich sauer auf die Kollegin, weil die wussten nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann lag das Kind praktisch mit dem Gesicht, also mit dem Bauch nach unten in der Kühlung.
Nein.
Und wir wissen, was passiert, weil wenn ein Mensch tot ist, entwickeln sich Leichenflecken.
Nein.
Und Leichenflecken sind ja nichts anderes, als dass die Kräfte der Natur wirken und die roten Blutkörperchen sich der Schwerkraft entsprechend nach unten bewegen. Und dann wird hinten, ne, der Rücken halt dunkler. Was irgendwie normalerweise jetzt auch nichts Schlimmes ist, weil das weiß man, dass das so sein kann. Aber in dem Fall war das halt vorne. Und dann war dieses Kind irgendwie so, ne, im ganzen Gesicht und vorne auf dem Bauch ganz, ganz dunkel. Und so kannten es die Eltern halt nicht.
Nee, natürlich.
Und das musste ich ihnen dann beibringen und sagen, es tut mir leid, aber ihr Baby ist jetzt mal, ne, da ein bisschen so dunkelviolett geworden, weil es halt so war, wie es war. Okay. Die fanden das dann nicht so schlimm, weil ich es bei denen so gemacht habe, wie ich sonst auch immer mache, ne? Dass ich sage, wir gehen jetzt nicht in die Pathologie rein, sondern wir gehen in den Abschiedsraum und ich habe mir das Baby vorher geben lassen und ich gucke mir das Baby vorher an.
Super.
Ne? Und dann kann ich denen sagen, was ich sehe.
Ja.
Ich kann zwar nicht sagen, wie sich es verändert hat, weil ich es ja vorher nicht gesehen habe, aber ich kann sagen, was ich sehe.
Ja.
Und ich packe es dann vorher auch so ein, ne, dass da jetzt nicht nackiger Körper auf Stahlplatte mit weißem Laken drüber liegt, sondern das Baby ist dann in eine meist farbige, weil wenn noch ein bisschen Fruchtwasser rausläuft oder so, dann ist das so ein bisschen so rötlich.
Genau.
Und wenn man dann eine rosa Windel hat oder eine blaue Windel hat, dann fällt es nicht so auf wie auf einer weißen.
Ja.
Oder wenn da so offene Stellen sind, ne, von einer Mazeration, dann fällt es nicht so auf, deswegen habe ich immer eine farbige Windel dabei, meistens 2. Und dann packe ich das Baby aus, lege das da rein, weil natürlich ist es ein bisschen feucht geworden, ne, so. Ein Baby, das nicht geatmet hat, hat natürlich Flüssigkeit, Fruchtwasser noch in der Nase und in den Ohren und irgendwo sonst wo.
Ja.
Und das fließt natürlich raus. Das heißt, das Kind liegt ein bisschen in einem feuchten Milieu.
Ja.
Aber wenn das dann trocknen kann und wenn da trockene Tücher sind, ist das kein Problem. Ne, dann mache ich das feuchte Tuch ab, packe das dann in, wie gepuckt im Grunde, in eine Windel ein, mache noch eine 2. Windel oder ein Handtuch drumherum, sodass, wenn die Leute reinkommen, erstmal nur Nasenspitze sehen.
Super.
Und sich in ihrem Tempo, ne? Und macht dann vorher ein goldgelbes Tuch drunter, weil natürlich haben nicht alle irgendwie nette Tischchen oder Mägelchen oder so, sondern da ist manchmal wirklich Stahlplatte oder so. Und dann habe ich halt ein großes goldgelbes Tuch mit, das wird dann erstmal da drüber gedeckt und dann ist das alles überhaupt kein Problem.
Schön.
Und dann kommt das Baby da drauf und ist dann so eingepuckt, eingemummt. Und was ich von einer, bin ja heute noch dankbar, von einer Kollegin, Hebammenkollegin in einem Kreis einmal gelernt habe, die nämlich beim Einbetten dann dabei war und beim Verabschieden, die hatte einen Regenbogenschal. Und ich habe jetzt auch einen Regenbogenschal. Und der wird dann so, ne, so außen rundrum im Oval rundrum gelegt. Und dann ist das Baby, und dann kommen die rein und sagen, na so, das haben sie aber schön gemacht oder das sieht aber liebevoll aus und haben dann kein Problem, sich dem Baby zu nähern.
Ja, ach, das ist so schön, wie du das beschreibst.
Und wenn das trocken ist, ist das halt kein Problem. Ne?
Absolut. So.
Und ich kann vorher sagen, ob da jetzt irgendwie was komisch ist,
ja,
was mir aufgefallen ist. Und meistens sagen sie, ach, das kennen wir schon, das war nach der Geburt auch,
ja,
auch schon.
Sehr
das
gut.
Macht uns nichts.
Ja. Und hast du eine Zeit, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Diagnose bekommt, kein Herzschlag und man geht davon aus, das hat schon eine Woche nicht mehr gelebt, eine Frau hatte schon so ein komisches Gefühl, hat sich aber nicht getraut, irgendwie vorher noch einen extra Termin geben zu lassen oder so. Hast du eine Zeit, wo du sagst, wo das mit den Mazerationsflecken irgendwie mehr wird, wo es irgendwie anfängt, kann man das sagen?
Kann ich schwer sagen. Scheint irgendwie auch nicht so,
unterschiedlich, ne?
So lehrbuchmäßig zu sein. Ja, das ist offensichtlich auch nicht immer gleich. Und es hat natürlich mit der Schwangerschaftswoche zu tun. Ne?
Ja.
Wie stabil sind schon die Körperstrukturen und auch die Haut.
Ja.
Und wie eher nicht.
Ja.
Ja, ich kann mich an einen Fall erinnern, da war das ziemlich lang, weil es waren Zwillinge. Und das eine war halt schon tot und das zweite sollte noch seine Chance kriegen, hat sich dann aber auch verabschiedet. Das heißt, das war, ich muss mal sagen, relativ frisch. Das war noch nicht lange her. Und das andere war irgendwie so ein bisschen wie aufgeweicht oder so. Und ich habe sie dann halt beide irgendwie eingewickelt und eingemummelt. Und das eine haben die Eltern dann noch weiter ausgewickelt und haben sich das noch genau angeguckt. Und das andere haben sie eingewickelt gelassen. Ne? Da konnte man irgendwie schon sehen, dass das Köpfchen irgendwo auch schon ziemlich so weich und ja, es sah irgendwie ein bisschen wie aufgedunsen aus oder so.
Ja.
Und da haben sie dann nicht so genau mehr hingeguckt.
Das ist ja auch okay, ne? Das darf man ja zum Glück selber entscheiden dann. Ne?
Eben, deswegen mummel ich es halt auch ein und sage irgendwo, sie dürfen sich jetzt mal in ihrem Tempo diesem Kind auch nähern.
Ja.
Und manche brauchen viel Zeit und manche stürzen sich schier drauf.
Ja.
Das weiß ich vorher auch nicht.
Nee, natürlich.
Das ist total, total unterschiedlich und auch wie viel sie sehen wollen.
Ja.
Und ich denke, meine Aufgabe an der Stelle ist, den Raum zu halten
total
und das
gut
zu ermöglichen, ne, was dann an Wunsch kommt.
Ja.
Und meistens kommen da mehr Wünsche, als die vorher sich selber gedacht haben. Und dann
das
trauen die sich irgendwie viel, was sie sich auch vorher nicht gedacht haben. Und es darf dann alles sein.
Ja.
Und ich sage dann, okay, na, ich weiß, ne, am Ende wird das Kind im Sarg liegen und der Deckel wird drauf sein.
Ja.
Aber wie viel Zeit das braucht und wer dazwischen was tut,
ja,
das wissen wir nicht. Und das müssen wir auch vorher nicht wissen. Das heißt, es ist für mich auch
toll
immer wieder eine Überraschung.
Ja.
Ne? Weil sie dürfen mich auch bitten, rauszugehen. Und dann gehe ich auch manchmal raus.
Schön.
Manchmal höre ich sie dann auch da drin weinen. Ne? So. Und das würden sie sicher nicht tun, wenn ich daneben stehen oder sitzen würde.
Ja.
Also, dass da nochmal Abschied sein kann.
Ja, ist das so
dass wichtig sein kann.
Ja. Und magst du vielleicht mal was zum Thema Geschwisterkinder sagen? Wie das, was so deine Erfahrungen damit sind, weil ich glaube, da trauen sich ja auch viele Eltern nicht sofort, den Kindern ihre Geschwister zu zeigen. So, ne? Und vielleicht magst du dazu was sagen.
Ja, ganz wichtiges Thema, weil ja, wenn die Kinder ein Geschwisterchen verlieren, das für die auch ganz was Wichtiges ist. Ne? Und ich häufig dann höre von den Eltern, ja, können wir denn das unserem Kind antun? Ne? So,
genau.
Was tun wir unserem Kind damit an, wenn wir es mitnehmen?
Das ist so eine verbreitete Meinung irgendwie.
Ja, und es ist auch immer so formuliert.
Ja, das glaube ich sofort.
Es ist immer die gleiche Formulierung. Was tun wir unserem Kind damit an, wenn wir es mitnehmen? Oder können wir unserem Kind das antun? Wie auch immer. Auf jeden Fall geht es ums Antun. Und deswegen, ich habe da ja keine Antwort drauf, habe ich quasi halt eine Gegenfrage und sage, aber es ist auch gut, wenn Sie sich darüber im Klaren sind, was Sie Ihrem Kind antun, wenn Sie es nicht mitnehmen. Na, weil je nachdem, wie alt die Kinder sind, wie gut sie schon sprechen, verbalisieren können, aber sie kriegen alles mit.
Ja.
Und sie kriegen sehr wohl mit, ob man sie von was fernhält. Und dann kriegen die irgendwelche Fantasien und Vorstellungen und wie schrecklich das irgendwie sein muss, dass man sie nicht mitnimmt.
Die sind meist viel schlimmer als die Realität, ne?
Also die sind viel schlimmer als die Realität. Das war ja früher bei den Eltern auch so, ne? Also als ich bin ja noch zu Zeiten ausgebildet worden, als man das vermieden hat. Ne?
Ja.
Wir haben gelernt, wenn eine Frau ein totes Kind kriegt, dann kriegt sie eine Durchtrittsnarkose. Und in dem Moment, wo sie, also wirklich eine ganz kurze Narkose, nur in dem Moment, wo das Baby rauskommt. Und wenn sie wieder wach wird, ist das Baby weg. Und es war unser Job, es mittlerweile schnell verschwunden und in die Spüle gebracht zu haben.
Noch
zur Schonung der Frau.
Ach Mann.
Mehr oder weniger schont. Ne?
Ja, das hat sich dann erst
in der Zeit danach, als wir dann, also als halt auch Wochenbettbetreuungen zu Hause erst üblich wurden aufgrund der Gesetzesänderung Mitte der 80er, das gab es ja vorher nicht.
Das stimmt.
Da erst wurde das dann deutlich, wer da wen schont.
Ja.
Und wir auch mitgekriegt haben als Hebammen, was das in der Folgeschwangerschaft bedeutet. Wenn diese Frau kein Bild von diesem Kind hat, wenn sie zum Teil noch nicht mal wusste, wo der Körper geblieben ist. Und ich dann so Fragen kriegte, die ich auch nicht beantworten konnte, weil ich natürlich auch nicht weiß, wo das Baby geblieben ist.
Ja.
Oder wenn das Baby irgendwo bestattet worden ist, ne, ob die dann das so, so oder so behandelt haben. Ne? Oder heute noch... Also jetzt die Übersetzung nach heute, wenn die beim Einbetten nicht dabei war, in der Folgeschwangerschaft dann auf meinem Sofa sitzen und mich fragen, wie hat es denn wohl in dem Sarg da drin ausgesehen? Ob der Bestatter das so gemacht hat, wie wir das gerne wollten? Und dann kann ich auch noch fragen, hat er denn ein Foto gemacht? Und wenn er kein Foto gemacht hat, kann ich es wissen, ob er es noch reingestopft hat? Oder ob er es liebevoll gemacht hat? Und damit bleiben die, mit dieser Frage.
Schön. Oh, das ist nicht
und deswegen schön. Ist es so wichtig, finde ich, dass man nochmal so ein inneres Bild braucht.
Absolut, total.
Von diesem eingemummelten, angezogenen, wie auch immer, versorgten Baby, was dann in einen Schal der Mutter, in das T-Shirt des Vaters, was er bei der Geburt anhatte, oder in die gestrickte, gehäkelte Decke der Großmutter, was auch immer, aber dann halt da drin liegt und mit diesem Bild, mit diesem inneren Bild sie dann bleiben.
Ja.
Und das hat was sehr Tröstliches.
Ja.
Und deswegen kann ich da aus sehr viel Überzeugung sagen, ich ermutige alle, dabei zu sein und mit diesem Bild dann auch zu bleiben und sich nicht irgendwann später solche Fragen stellen zu müssen.
Ja.
Oder wenn irgendwas dagegen sprechen sollte, zumindest den Bestatter oder die Bestatterin bitten, dass die ein Foto machen.
Ja.
Absolut. Und auch wenn das erst in 10 Jahren kommt oder erst wenn die nächsten Geschwisterkinder groß genug geworden sind, um Fragen zu stellen, man dann weiß, so hat es ausgesehen.
Ja.
Und das ist das, was viele überzeugt, auch für die noch kommenden Geschwisterkinder, wo man gerade bei Geschwisterkindern sind, dass für die noch kommenden Geschwisterkinder es eine Beruhigung ist, wenn die Eltern denen erzählt haben, dass sie gut sich um das Sternkindchen gekümmert haben und nicht es einfach in der Klinik gelassen und fremden Bestatter hinten überlassen haben.
Ja.
Das ist auch nochmal Zukunfts, ich bin auch Gesundheitswissenschaftlerin und ich denke irgendwie immer in so Kategorien von Gesundheit und ich möchte, dass die Menschen, nicht nur wenn alles gut geht und ich als Hebamme mit dabei bin, irgendwo gestärkt und letztendlich gesünder weiter durchs Leben gehen. Ne? Die meisten ernähren sich gesünder und machen irgendwie Dinge gesünder, wenn sie ein Kind kriegen. Aber dass auch wenn sie ein Sternkind haben, sich von dem Kind verabschieden müssen, haben die eine Chance, auch wenn es seine Zeit dauert. Darüber bin ich mir schon im Klaren. Ne? Das geht nicht in 3 Tagen und auch nicht in 3 Wochen und auch nicht in 3 Monaten.
Nein.
Dass es auf die Dauer eine Möglichkeit gibt, auch gestärkt weiter durchs Leben zu gehen.
Ja.
Aber ich habe halt auch schon welche irgendwo geschwächt mit hängenden Flügeln, depressiv, alkoholabhängig, medikamentenabhängig werden sehen. Aber das waren halt auch solche, die nicht eine Möglichkeit hatten, sich so zu verabschieden, ne, dass sie gestärkt dann nach dem Einbitten und nach dem Beerdigen oder nach der Kremation wussten, sie haben sich jetzt von diesem Kind gut verabschiedet.
Ja.
Und deswegen verabschieden und seinen Weg und sein Tempo ist mir auch nochmal wichtig.
Absolut.
Das Tempo kann man nur selbst von sich wissen.
Ja.
Es ist nicht unser Job, irgendwo Dinge zu beschleunigen.
Nee,
das
gar
kommt
nicht.
Gar nicht gut.
Nee, das stimmt.
Ja, man braucht sein eigenes Tempo.
Ja.
Und ich glaube, wenn man Schritt für Schritt geht, hat man auch ein Gefühl für das eigene Tempo.
Ja. Das glaube ich
auch. Das sehe ich auch mit als wichtige Aufgabe für mich. Ne?
Ja,
weil ich
weiß,
es gibt Untersuchungen, die sagen, es ist jetzt mal für das weitere Wohlergehen, auch in weiteren Schwangerschaften und weiteren Kategorien von Mental Health, durchs weitere Leben, wichtig das Timing, nicht die Tatsachen.
Ja.
Das Timing.
Ja, das stimmt.
Das Timing. Und deswegen dürfen wir auch als Hebammen oder als Profis nicht Frauen, ich will mal sagen, dazu drängen, wenn sie noch nicht dazu in der Lage sind.
Ja.
Und wenn die sagen, ich kann das Kind nicht sehen, dann tue ich es halt auf die Seite. Und die können aber sehen, dass ich es liebevoll einpacke, in sein Moseskörbchen lege und das Moseskörbchen erstmal ein bisschen auf Abstand in die Zimmerecke stelle und sage, okay, in Ordnung.
Ja, es ist auch so schön, dass du auch nochmal gesagt hast, selbst beim Einbetten hat man alle Zeit der Welt, weil ich glaube, auch da haben viele Eltern dann das Gefühl, naja, wie viel Zeit hat denn jetzt hier Bestatter, Bestatterin dafür eingeplant?
Ja, so ist es aber auch. So, ne? Ja, ja, so ist es aber auch. Da kenne ich irgendwo auch Geschichten, wo letztendlich wirklich nur das Timing des Bestatters, der wusste, ich muss heute noch dahin und abholen. Ja. Und da kann ich jetzt nicht 2 Stunden hier. Da war ich, das ist schon viele Jahre her, da war ich als Hebamme dabei. Und zum Glück haben wir herausgefunden, dass das der Grund war, dass er sagte, er möchte nicht, dass die Eltern das Baby in den Sarg, die hatten so einen Körbchensarg, einbetten, sondern ich soll sie mal davon abbringen, er müsste das jetzt mitnehmen. Und wir haben dann ausgemacht, ich bleib da, super, so lange, bis er seine Tour fertig hat. Toll. Und dann nochmal, dazu war er dann zum Glück bereit, nochmal vorbeikommt und dann hatten wir 2 Stunden und ich bin einfach so lange da geblieben.
Toll. Ach, das und das ist so war wertvoll. Das
Problem.
Ja, das glaube ich sofort.
Jede Hebamme versteht das, ne? Weil jede Hebamme weiß, wie schnell ist ein Baby angezogen, wenn ich das selber tue und wie lange dauert es, wenn das der Papa macht zum ersten Mal. Ne? Ja. Da brauche ich auch mehr Geduld.
Ja.
Und so ist es an der Stelle auch.
Ja, das glaube ich sofort. Ja, das ist schön, dass du das sagst.
Aber nochmal zu den Kindern zurück.
Ja, genau.
Bei den Kindern, die wir beim Einbetten dabei hatten, nie ein Problem. Das Einzige, weil wir das einmal halt so erlebt haben, dass die Eltern mit einer 3-Jährigen kamen und niemand dabei hatten. Deswegen empfehle ich das immer, bring irgendjemand mit, den die kennt. Ne?
Ja, voll gut.
Nachbarin, Freundin, wie auch immer. Ja. Weil die Kinder sind so viel schneller fertig mit dem Verabschieden und dann wollen die raus und dann muss einfach jemand da sein.
Ja.
Und das ist das, wo ich dann relativ früh so in meiner Bestattertätigkeit zum Glück dann von einem Paar gelernt habe, die dann gesagt haben, schade, dass wir nicht noch ein bisschen mehr Zeit hatten.
Ja, das glaube ich.
Ja, es wäre gut gewesen, wenn da jetzt jemand mit dem Kind hätte schon mal raus auf den Spielplatz Eis essen, was auch immer, tun können.
Ja.
Und wir hätten noch mal ein paar Minuten mit dem Sternkind alleine gehabt. Ja. Und das kann man halt nicht. Ja. Na, wenn man jetzt eine 3-Jährige hat.
Nee,
wenn das eher eine 7-Jährige ist oder so, dann geht die vielleicht auch mal mit mir und ich erzähle ja noch ein bisschen Geschichten oder beantworte ihre Fragen, aber eine 3-Jährige kann das nicht.
Nee, das stimmt. Ja, das ist ein guter Hinweis nochmal. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das Sinn macht. Ja, absolut.
Und es war immer prima. Die Kinder haben irgendwie dann, sind natürlich dann neugierig, ne? Fassen an, so ist aber kalt. Oder haben irgendwelche Sachen dabei, die sie mitgeben wollen und dann legen sie ein Kuscheltier rein und sagen, nein, ist aber meins. Und dann nehmen sie es doch wieder mit nach Hause. Aber das darf es haben oder so. Also
alles das verändert was man sich so auch dann, ne? Ja,
genau. Was ist meins und was darf das Baby mitnehmen?
Ja, das macht auch Sinn. Absolut.
Da muss man dann auch auf Überraschung gefasst sein.
Ja, das glaube ich. Und sag mal, wenn wir schon bei dem Thema Grabbeigaben sind, gibt es da eine Begrenzung?
Wie viel? Was reinpasst?
Was reinpasst. Gut.
Was reinpasst? Und, also ich meine, ein Sarg ist halt so groß, wie er ist.
Ja.
Wir haben Särge, die sind 45 cm und dann wieder 60.
Ja.
Das heißt, je nachdem.
Ja,
manchmal frage ich auch die Eltern, wenn es eher so knapp ist, dass man sagt, okay, ne, wollt ihr lieber einen kleinen Sarg so? Oder soll da irgendwie noch was rein? Und wenn es Geschwisterkinder gibt, muss da immer noch was rein.
Das glaube ich.
Dann nehmen wir dann lieber die nächste Größe.
Ja, das ist so.
Und da würde ich auch eigentlich die Eltern ermutigen, den Sarg vorher mit nach Hause zu nehmen und den zu bemalen, irgendwie zu bestücken. Manche machen, schreiben was drauf, malen was drauf, machen Handabdrücke drauf oder ich weiß nicht. Also da kommen wirklich Unikate und zum Teil wirklich interessante Überraschungen dann auch wieder zurück.
Toll.
Und es ist für die Kinder auch gut, sich damit ein bisschen anzufreunden.
Absolut.
Wobei das manchmal auch an die Grenzen der Eltern geht, weil ich kann mich erinnern an ein Kind, das ist am plötzlichen Kindstod gestorben. Es war ein 4. Kind, und da gab es 3 ältere Geschwister.
Ja.
Der Vater war handwerklich geschickt, hatte Holz, um, ich glaube, ein Bettchen zu bauen. Also wollte irgendwas bauen, hat dann aus diesem Holz dann den Sarg gebaut. Und der entstand dann sozusagen bei denen im Wohnzimmer.
Ja.
Und die Kinder sind dann da Probe liegen
gegangen. Natürlich, na klar. Ja.
Das mussten sie dann auch aushalten.
Ja, das stimmt. Ja, natürlich.
Aber im Kinderbettchen oder im Kinderwagen oder so würden sie auch Probe liegen.
Eben, absolut. Ach, absolut, da hast du so recht. Ja.
Und das ausprobieren.
Und ist das absolut üblich, auch, ich sag mal, bei BestatterInnen, die jetzt nicht so dem Thema so nah sind, dass, also ist das deutschlandweit verbreitet mittlerweile, dass Eltern die Särge selber bauen dürfen auch oder bemalen dürfen? Gibt es da irgendwelche...
Das ist
also kannst
unterschiedlich.
Du das sagen? Ist unterschiedlich,
das ist
ne?
unterschiedlich. Ja. Das hat auch einerseits was mit den Bestattungsregeln des Landes zu tun, weil manchmal steht drin, das muss ein zertifizierter Sarg sein, der kein Wasser durchlässt und irgendwas Zertifikat hat oder so. In Berlin haben wir das gar nicht. Das war noch nie ein Problem.
Schön.
Kein Friedhof hat jemals irgendwie nach sowas gefragt.
Schön.
Und manche Eltern haben schon den Sarg selber gebaut.
Ja.
Wir haben jetzt auch einen Bausatz, weil manche schon gesagt haben, sie würden ihn selber bauen und nach 3 Tagen der Mann bei mir angerufen hat, sagt, ich kann nicht in den Baumarkt gehen, ich kann das Holz nicht kaufen.
Das glaube ich,
nicht.
Aber das ist ja eine tolle Idee.
Deswegen
mit dem
gibt's
Bausatz.
Deswegen gibt es jetzt einen Bausatz,
super.
Sodass man das nicht muss.
Ja.
Und trotzdem hat es bei allen immer wesentlich länger gedauert, als wie die dachten, ne, dass man so eine Kiste mal irgendwo
mal schnell so baut. Ja, das glaube ich.
Da geht gar nichts schnell.
Nee.
Da brauchen die dann
vor
halt
allem,
auch ihre Zeit und ist auch okay.
Vor allem in der Trauerzeit sowas zu bauen, ist halt auch nochmal was anderes, ne? Vielleicht.
Ja,
so,
das und ich meine,
genau
natürlich müssen die zwischendurch immer wieder eine Runde heulen, bevor sie irgendwo wieder in der Lage sind, was zu tun.
Ja.
Was zu tun.
Ja. Aber genau dieses Tun ist ja so wertvoll, ne? Dass man noch was tun kann für das Kind. Und ich glaube, das ist schön, dass du das auch nochmal gesagt hast.
Und das ist das, was halt man weiter durchs Leben dann mitnimmt. Ne? Diese
absolut.
Erinnerungen an diese Momente.
Ja.
Und das ist was wahnsinnig Wertvolles. Und
das
können die, ne, die sich sagen, na, wir haben uns im Kreis halt schon verabschiedet. Und dann erstmal, ne, wo man so merkt, Berührungsängste, sich erstmal gar nicht vorstellen.
Ja,
das und deswegen, ne, da muss dann jemand mit.
Ja.
Deswegen werde ich jetzt mal allen Hebammen, werdenden Hebammen, mit denen ich zu tun habe, unter die mich zu so einen Unterrichtseinheiten einladen, das dann auch ausbreiten. Nicht, weil ich denke, sie sollen jetzt die Aufgabe der Bestatter übernehmen, das nicht, aber sie sollen in der Lage sein, die Fragen der Familie zu beantworten und dann halt sagen können, ja, es hat schon mal eine Familie gegeben, die hat schon mal, ne, den Sarg selber gebaut oder den Sarg selber getragen oder den Sarg bemalt und innen ausstaffiert und ja, was auch immer man auf Ideen kommen kann.
Ja.
Das hat es immer alles schon mal gegeben und dann ist das für so eine Familie eine Beruhigung, vor
total.
Allem wenn der Bestatter kommt und eigentlich, ne, einen möglichst teuren Sarg verkaufen will, weil das irgendwo natürlich irgendwo seinen Verdienst macht.
Na klar.
Und die Bestatter, die so arbeiten wie wir,
die
arbeiten mit Pauschalen.
Ja, super.
Na, weil die Pauschale ist, wie sie ist. Und ob ich jetzt das Baby einbette alleine oder ob die Familie dazukommt oder ob es die Familie selber tut und ob die vorher den Sarg zu Hause hat oder nicht, das macht jetzt mal finanziell überhaupt nichts aus. Weil wir nämlich nicht möchten, dass es Familien gibt, die sagen, wir würden zwar gerne, aber wir können uns das nicht leisten.
Ja.
Und deswegen...
Absolut.
Die das dann nicht machen wollen,
haben
es quasi auch dann mitbezahlt, weil das sind dann keine Einzelpositionen, sondern es gibt eine Pauschale, da ist der Sarg drin, da ist alles drin, was wir tun, ob wir es tun oder ob wir die Familie dabei begleiten, ist da völlig egal.
Ja.
Und das ist natürlich anders, wenn ein Bestatter sozusagen über das, was er verkauft, seine Rechnung macht.
Na klar, ja natürlich. Ne?
Das heißt, je teurer der Sarg ist, den er verkauft und je mehr er tut, umso mehr verdient er. Weil Bestatter sind jetzt mal von der Tradition her gesehen entweder Fuhrunternehmer oder Tischler, Schreiner.
Ja. Na klar.
So sind die Bestatter mal
gewachsen.
Zu ihrem Beruf gekommen.
Mhm.
Das heißt, sie müssen was verkaufen.
Stimmt. Ja, spannend. Das ist auch schön, dass du das nochmal erklärst.
Mhm.
Würdest du dazu kurz was sagen? Was so, also ich glaube, das sind ja auch so Fragen, ne, die Sternenkindeltern dann auch sich manchmal kaum trauen auszusprechen. Ne? Wie teuer ist denn so eine Bestattung von
schwer bis, zu sagen, schwer zu sagen, weil eine ganz normale Bestattung jetzt mal,
ich
will mal sagen, von Oma oder Opa,
ist
sehr davon abhängig, ob sie in Hamburg, in München oder auf dem Land stattfindet.
Hast du recht, na klar.
Total unterschiedlich.
Ja, natürlich.
Also 10-mal so viel in Hamburg als irgendwo auf dem Dorf.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, mein Vater ist gestorben, die wohnten auf dem Land und da kam einfach der nächste Bestatter, der auch Schreiner war.
Ja.
Und der war für unsere Sonderwünsche total offen.
Toll, super.
Und hat gesagt, oh, das habe ich aber noch nie erlebt, aber das war irgendwo... Also es war für ihn wie eine Fortbildung. Er war uns dankbar dafür, dass er mal erleben durfte, wie man auch einen alten, zu Hause gestorbenen Menschen anders behandelt und anders versorgt, als er es jetzt mal gewöhnt ist und nachts um 3 halt jemand anruft und sofort abgeholt haben will.
Ach Mann, ja, na klar.
Ja.
Absolut. Weißt du, gibt es sowas wie einen Fonds oder sowas für Sternenkindeltern, die eine bestimmte Bestattung sich wünschen und sich das nicht leisten können? Gibt es sowas
schon? Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Aber es gibt Bestatter, die machen es quasi umsonst. Hm. Ne, die sagen, wo Sternkindereltern sollen jetzt nicht auch noch für die Bestattung bezahlen müssen. Die zahlen dann zwar den Friedhof, ja, aber halt nichts für den Bestatter und vielleicht noch nicht mal was für den Sarg. Hm. Das kann man sich natürlich leisten, wenn man ein Sternkind im Jahr bestattet, aber ja, nicht, wenn das ein Drittel
der Arbeit ausmacht. Das kann ich mir vorstellen, ja, absolut. Ja, natürlich, auch das macht total Sinn.
Das ist halt, da insofern ist ne, das Bestattungs-, also unser Familienunternehmen, Bestattungsunternehmen ein besonderes Unternehmen, weil das ja von Anfang an halt sehr viele Kinder und sehr viele junge Menschen hatte.
Ja.
Also ein Drittel Babys, ein Drittel junge Menschen oder ältere Kinder und nur ein Drittel ältere Menschen.
Ja.
Da geht es nicht.
Nee, das kann ich absolut verstehen. Ja.
Da geht es nicht. Und trotzdem, ne, ist halt unsere Philosophie, die Familien zu ermutigen, alles das selber zu tun, was sie selber tun können und wollen. Und das die toll. Das nicht wollen, die können auch gerne woanders hingehen.
Ja.
Es gibt genügend Bestatter, die eine gute Entsorgung machen. Das müssen wir nicht machen.
Ach, wow. Ja.
Ne, also so einen Auftrag würde ich auch nicht übernehmen.
Ja.
Es kommt auch vor, ne, dass jemand anruft. Einmal rief sogar die Sekretärin des Sternkinderpapas an und hat gesagt, der Herr sowieso hat mich beauftragt, mich darum zu kümmern. Ich soll die Organisation übernehmen. Und dann habe ich erzählt, wie wir arbeiten und wie wichtig uns das Verabschieden, das Einbetten und dann das Verabschieden auf dem Friedhof oder im Krematorium. Das habe ich ihr dann alles erzählt. Und dann habe ich 4 Wochen nichts mehr gehört.
Oh.
Ich hatte schon meine Notizen alle weggeschmissen und dann rief die mich die Frau an. Und die kam aus einer Medizinerfamilie.
Ja.
Und alle die Mediziner um sie herum, Eltern, Onkels, Tanten, alles Mediziner, haben versucht, ihr einzureden, das war ein medizinischer Eingriff, das war nicht eine Geburt. Und ich war dann die Erste, die gesagt hat, ja, und das war ihr erstes Kind und das wird ihr erstes Kind bleiben.
Puh.
Und wenn sie nochmal schwanger werden, dann kriegt dieses erste Sternkind ein Geschwisterkind.
Ja.
Und dann fing sie an zu heulen und sagte, genau.
Oh, wie gut, dass du
und das endlich gesagt hast. War ich mal jemand, der gesagt hat, so ist es. Und das Kind war noch nicht beerdigt, zum Glück.
Ach, wie gut.
Das heißt, es gab
Kampf,
es
gab die dann, Chance. Ja, wie cool.
Ja, also sie durfte sich dann noch einen Sarg aussuchen und noch irgendwie Sachen für das Kind.
Toll.
Und das Kind kriegte noch eine Beerdigung und beide Eltern kamen.
Toll.
Zu der Beerdigung. Und das war dann nochmal ihr Abschied.
Ach, wie gut. Wunderschön. Ja. Und sag mal, gibt es eine Beschränkung? Also jetzt durch Corona ist das vielleicht eh nochmal anders. Vielleicht magst du dazu auch noch kurz was sagen. Auch wenn Großeltern sich verabschieden wollen oder Tanten, Onkels, kann man das der Reihe nach machen? Oder wie macht ihr das im Moment, wenn mehrere Familienangehörige sich noch verabschieden möchten?
Ist von Klinik zu Klinik und von Situation zu Situation verschieden. Ne? Jede irgendwie Verordnung ist wieder anders als die davor. Dann lockert sich's wieder ein bisschen, dann wird es wieder
wie, so auch wie überall.
Wir eiern uns da irgendwie durch und im Zweifelsfall beraten wir dann die Eltern so, dass sie, vor allem wenn sie es vorher schon wissen und mit uns vorher Kontakt aufgenommen haben, dass wir das Kind noch im Patientenzimmer auf Station oder in der Vorwehe in den Sarg einbetten.
Ach schön.
Na, weil es sein kann, dass wir danach keine Möglichkeit mehr finden, weil es gab auch eine Zeit, wo der Abschiedsraum, ne, den wir mit den anderen Bestattern gemeinsam nützen, gesperrt war.
Ach, na klar.
Ja, weil keiner rein durfte.
Okay, na klar.
Und dann müssen wir, und das gilt aber auch für die Erwachsenen und für die alten Menschen, ne, dass irgendwie dann es auch keinen Abschiedsraum mehr gibt, den man dann benutzen kann. Dann muss man einfach den Raum, in dem der Mensch gestorben ist, und im Hospiz sind sie halt ein bisschen großzügiger als jetzt auf einer Akutstation.
Na klar.
Dann irgendwo kann man gucken, auch dass man sagt, irgendwo da, ne?
Ja.
Guckt, dass sie das hinkriegen, was sie möchten, weil danach geht vielleicht nichts mehr.
Ja, absolut.
Und manchmal bitten sie dann auf dem Friedhof nochmal, dürfen wir nochmal reingucken? Ne?
Ja, das glaube ich.
Und dann machen wir da halt nochmal den Deckel auf oder so.
Ja, okay,
also gut. Da muss man dann irgendwie erfinderisch sein und gucken, was geht.
Aber das ist toll, dass du das ansprichst, dass auch das möglich ist, weißt du? Mm. Dass man auch nochmal einen Deckel aufmachen kann auf dem Friedhof. Mm. Also weißt du, ich glaube,
das dürfen darf man das nicht, ne?
Ach so.
Dürfen darf man das nicht. Also man darf nicht auf einem Sarg eine Trauerfeier vor der Beerdigung in der Friedhofskapelle machen. So steht es in Berlin zumindest im Gesetz.
Okay.
Aber es gibt immer Ausnahmen, für andere Religionen, die das wollen. Und im Zweifelsfall muss man halt sagen, irgendwo, na, die Eltern haben jetzt halt eine Religion, wo man das irgendwie so braucht. Und wir kennen es nicht anders, als dass die Friedhofsmitarbeiter an der Stelle sehr großzügig sind. Manchmal sagen sie, dann machen sie das mal lieber in dem Nachbarraum, na, weil wir haben ja auch unsere Vorgaben, ja, nichts von mal von den Chefs. Natürlich. Und nicht alle sind jetzt so mutig zu sagen, okay, machen Sie mal, ich gucke weg.
Ja.
Aber die finden dann immer eine Möglichkeit, wo da noch was geht.
Ja.
Wir kennen die mittlerweile natürlich irgendwo auch alle, weil
es
sind zwar relativ viele Friedhöfe jetzt mal in Berlin, aber nicht alle haben jetzt ein Sternkinderfeld, und die das haben, die kennen wir im Allgemeinen.
Ja.
Aber es gibt immer auch so Situationen, wo Dinge nicht gehen. Also wo dann auf einmal eine Mitarbeiterin auf dem Friedhof steht und sagt, nein, das darf nicht sein, dass der Vater oder die Eltern den Sarg von der Kapelle zur Grabstelle tragen. Oder manche sagen, aus versicherungstechnischen Gründen müssen wir die 3 Stufen der Kapelle runtertragen, aber dann dürfen die.
Ja.
Also
okay.
Da gibt es alles Mögliche. Und es ist dann eher so unsere Aufgabe, irgendwo da zu gucken, was geht, und die Wünsche der Familie möglichst realisierbar zu machen. Ich kann mich erinnern, dass mein Mann ganz am Anfang noch, als wir angefangen haben, vor, weiß ich, 20 Jahren oder so, von einem Friedhof wieder kam und sagte, weißt du, was die zu mir gesagt haben? Die haben gesagt, können Sie das den Eltern nicht ausreden? Und dann habe ich denen gesagt, es ist nicht meine Aufgabe als Bestatter Eltern, etwas auszureden, sondern es zu ermöglichen. Wir sind Ermöglicher.
Ach, super. Sehr gut.
Und hinterher ist es dann so ausgegangen, dass dann die Eltern das durften und die Friedhofsmitarbeiter total beseelt hinterher waren und sagen, sowas haben wir noch nie erlebt. Die sind dann selber ganz gerührt.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Oh Mann.
Aber nicht alle Friedhofsmitarbeiter möchten gerührt werden.
Ah, verstehe. Oh.
Oder berührt werden.
Okay, verstehe.
Die möchten gerne auf Abstand bleiben.
Ja.
Na, und dann braucht es dann uns, dass wir sagen, wir machen das.
Ja,
ne? Oder so halt wieder auch dem Abholungsbestatter-Kollegen gegenüber zu sagen, ich bleib da.
Ja.
Oder auch den Mitarbeitern jetzt mal im weitesten Sinne der Pathologie zu sagen, ich bleib da, wir gehen zusammen wieder. Weil die alles Mögliche schon erlebt haben. Und sich ist deren Job, sich um die Toten zu kümmern.
Ja.
Und nicht um die trauernden Angehörigen, die ihnen dann zusammenbrechen beim Anblick.
Ja.
Gut, aber ich meine, wir wissen ja, der Anblick hat ein bisschen was damit zu tun, wie
es
der
dann
auch,
läuft
halt
eben
auch ist. So.
Natürlich.
Und
total.
Die haben dann mittlerweile in den 20 Jahren auch gelernt, ne, dass wir mit bunten Tüchern und Regenbogenschals irgendwo angetrabt kommen und bei uns keiner laut schreiend zusammenbricht oder rausrennt.
Ja, wie gut. Wie gut. Ich habe noch eine Frage von einer Frau gestellt bekommen. Darf man denn in Deutschland einen Teil der Asche mit nach Hause nehmen?
Dürfen darf man nicht, nein.
Man darf gar nicht.
Dürfen darf man nicht. Wir haben Friedhofspflicht, auch für Aschen.
Ja, okay.
Bremen ist, glaube ich, mittlerweile die einzige Ausnahme, die das nicht mehr so ernst nimmt. Aber letztendlich, wenn man sich für eine Kremation entscheidet, und in Berlin ist es so, dass es ein Krematorium gibt, ein privates Krematorium, was uns die Asche aushändigt.
Ah,
die
super.
Behörden, ne, die städtischen, die sind Behörden, die würden das nicht machen oder dürfen das nicht machen.
Ja.
Und dann gibt es einfach Umwege über die Niederlande oder über die Schweiz, die man dann offiziell gehen kann, sodass letztendlich die Eltern dazu kommen, das zu tun, was ihnen wichtig ist.
Ach, das ist gut.
Weil in der Schweiz dürfte man verstreuen und in den Niederlanden ins Wasser kippen. Und das sind Dinge, die man offiziell in Deutschland halt nicht darf.
Ja.
Und da gibt es dann entsprechende Graubereiche, wo Dinge geregelt oder nicht so genau geregelt sind.
Ja.
Sodass es immer Möglichkeiten gibt, wenn Eltern spezielle Wünsche haben, wie die sich quasi dann erfüllen.
Ja.
Ne? Weil wir sind im Rahmen der Gesetze gebunden.
Ja.
Und ich muss dann immer den Eltern sagen, im Gesetz steht so und so, aber wenn wir jetzt in den Niederlanden wären oder wenn wir jetzt in Spanien wären, dann dürften wir.
Okay.
Ja. Und viele, die irgendwie Auslandskontakte haben, machen das auch. Ne?
Ja,
so, ich kann mich an eine Familie erinnern, ein ein amerikanisches Paar zum Beispiel, ne, die haben dann die kleine Urne mitgenommen oder eine Japanerin mit einem Deutschen verheiratet, die beschlossen haben, das soll in der bei der japanischen Familie bestattet werden. Die nehmen dann einfach die Urne in ihr Handgepäck und nehmen die entsprechenden Papiere mit, ne, weil natürlich müssen die damit rechnen, dass sie bei der Kontrolle tagt, dann machen sie mal auf, was haben sie denn da drin?
Ja, natürlich.
Und dann ist es gut, ne? Kann das belegen. Und dann sind die aber sozusagen diejenigen, die den Transport der Asche ins Ausland übernehmen. Und das wieder ist legal, ne? Weil man darf eine Asche ins Ausland transportieren.
Ja, voll gut.
Ist ja nicht verboten.
Toll. Ja, das hört sich gut an. Vielleicht ist ganz gut, wenn wir nochmal so ein paar Fakten nochmal kurz zusammenfassen. Sowas wie, ab wann... Also ne, du hast ja schon gesagt, bundeslandspezifisch, aber so grob gibt es so ähnliche Grenzen, ab wann ist ein Kind bestattungspflichtig?
Nochmal so vielleicht, ein paar Fakten vielleicht zusammen. Vielleicht erst nochmal Standesrecht, das ist das, was den meisten geläufiger ist, ne? Dass ein Kind ab 500 Gramm eine Geburtsurkunde braucht, also Hebammen entsprechend auch bei einer außerklinischen Geburt einfach eine Geburt melden müssen und die wissen, wie man das tut, oder die Kliniken wissen auch, wie man das tut.
Ja.
Und dann kriegt das Kind eine Geburtsurkunde, wenn es totgeboren ist, wenn es mit Lebenszeichen geboren ist, braucht es natürlich noch eine Sterbeurkunde, weil man muss sowohl den Geburtszeitpunkt als auch den Sterbezeitpunkt dann dokumentieren. Dafür ist das Standesamt zuständig. Ja. Und das ist bundesweit einheitlich. Das ist überall so.
Okay, sehr gut.
Was unterschiedlich ist, sind die Bestattungsregeln.
Ja.
Und da gilt in den meisten Bundesländern, weil die nämlich ihr Bestattungsgesetz dem Standesrecht angeglichen haben, auch diese 500-Gramm-Grenze.
Ja.
In Berlin haben wir auch noch eine 1000-Gramm-Grenze, sodass man bis zu 1000 Gramm Kinder, die nicht gelebt haben, in die Sammelbestattung geben darf, über 1000 Gramm aber einzeln bestatten muss.
Ja.
Und ne, so diesen Zwischenbereich, den haben nicht alle Bundesländer. Manche sind da irgendwo klarer geregelt. Aber das lässt sich leicht nachlesen. Na, da muss man einfach nur googeln, Bestattungsgesetz, Bundesland sowieso und nachlesen. Fertig.
Ja, sehr gut.
Dann hat man die Rahmenbedingungen. Und darunter ist es im Grunde nicht geregelt.
Ja.
Okay. Wenn ein Kind nicht gelebt und unter 500 Gramm bei der Geburt hatte, nicht unter das Bestattungsgesetz fällt es halt auch nicht darunter. Da ist dann geregelt, dass dann hygienisch und sittlich einwandfrei, so ist es in fast allen Bundesländern oder ähnlich formuliert, dann mit diesem Körperchen umzugehen ist.
Ja.
Und egal, ob es in der Klinik bleibt, ne, oder ob die Eltern dann sagen, sie möchten sich selber drum kümmern.
Ja.
Aber da ist jetzt nicht klar geregelt. Ne? Dieses Thema, darf eine Mutter das Sternkindchen mit nach Hause nehmen oder muss sie es der Klinik überlassen, sodass die Klinik sich für hygienisch und sittlich einwandfrei zuständig fühlt, weil das Kind gehört nicht der Klinik.
Nein.
Ne?
Nein.
Das Kind gehört den Eltern und die Eltern dürfen alles das tun, was nicht gegen das Gesetz verstößt. Aber in den meisten Bundesländern ist es so klar nicht geregelt. In Bayern, glaube ich, ist es ganz klar geregelt. Da steht drin, dass dann, das heißt nicht Klinik, sondern ich weiß nicht mehr, wie auch immer, also da, wo das Kind halt geboren ist, dass die sich drum kümmern müssen.
Okay.
Aber in fast allen anderen Bundesländern könnte man, da sich auch gut sozusagen die Eltern vorstellen, die dann hygienisch und sittlich einwandfrei mit ihrem Baby umgehen. Und ich meine,
das tun alle Eltern.
Also ich hätte da jetzt kein Problem mit, aber es ist, ich glaube, in allen Kliniken immer ein Ding, wenn das zum ersten Mal passiert. Wenn zum ersten Mal Eltern da sind, die sagen, wir möchten jetzt aber. Und dann Hebammen, oder meistens sind es ja dann die Ärzte, die müssten ja die Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen, weil die braucht man dann wiederum, wenn man auf den Friedhof möchte.
Ja.
Wenn man das nicht möchte, braucht man es nicht.
Ja.
Aber manche möchten ja ihr nicht bestattungspflichtiges Sternkind auch auf dem Friedhof beerdigt wissen.
Ja, das stimmt.
Dann muss man das eventuell durchsetzen gegen Chef oder Chefin.
Ja.
Oder mit einem Gespräch mit Chef oder Chefin. Da hatten wir einige in den 20 Jahren.
Das glaube ich.
Aber mittlerweile haben die alle auch Regelungen gefunden.
Toll. Und das ist toll, wenn es dann Menschen gibt wie euch, die das für die Sternkindeltern machen. Weil ich glaube, in der Situation, wenn man dann die ersten Eltern ist es nicht so einfach.
Genau. Und das haben schon oft welche gesagt, gut, dass du da warst.
Ja, das glaube ich sofort.
Wir hätten es uns nicht wegnehmen lassen.
Ja.
Na, aber manche, und wir kennen dann schon unsere Pappenheimer in gewissen Kliniken, wo die Chefs gewisse Haltungen und Interpretationen der Graubereiche haben, wo wir dann sagen, okay, jetzt geht mal hin. jetzt kriegt ihr das Baby und wenn das Baby da ist, dann ruft ihr mich, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit ich komme.
Toll.
Na, dann nehme ich quasi pro forma das Baby, lege das in ein Kistchen, kläre mit der Ärztin, die Dienst hat, weil sie das halt aufgrund der Art und Weise des Hauses so machen muss. Und übernehme Verantwortung und Papiere und Baby.
Ja, sehr gut.
Und lasse das Kistchen dann da.
Toll.
Und die kann ihrem Chef sagen, die Bestatterin war da.
Sehr gut. Wundervoll. Und sag mal, bei einer Hausgeburt oder bei einer außerklinischen Geburt gibt es ja auch noch mal so ein paar Besonderheiten. Ne? Also wenn jetzt vorher eine Diagnose feststand und man irgendwie im Mutterpass das stehen hat, dass das Kind verstorben ist im Mutterleib, dann ist es, glaube ich, einfacher. Ne? Aber magst du noch mal kurz sagen,
das hat eher Konsequenzen, juristische Folgen jetzt für die Hausgeburtshebamme. Ja, das hat jetzt für uns als Bestatter nicht wirklich, weil die Hausgeburtshebamme will natürlich da auch auf der sicheren Seite sein.
Genau.
Und dann ist es gut, wenn man da nicht nur im Mutterpass, sondern einfach ein Schreiben hat ne, dass da keine Herztöne mehr sind.
Genau.
Und dass jetzt dieses Kind tot geboren wird und dass das intrauteriner Fruchttod oder wie auch immer sie das nennen dann in ihren Papieren ist.
Ja.
Und es könnte dann sein, weil da hatten wir mal in einem Fall Kontakt mit einem bestimmten Standesamt.
Ja.
In Berlin gibt es ja so viel, wie es Bezirke gibt,
auch
Standesämter.
Ja.
Das heißt, mit denen müsste man das. Und der hat dann gesagt, er bräuchte keinen Leichenschauschein, wenn er ein solches Papier hätte.
Ja.
Aber ich glaube, das sollte man dann
vorher noch mal klären,
mit denen klären. Ja. Weil auch das ist im Grunde nicht geregelt.
Ja.
Weil er hat dann gesagt, er müsste noch mal mit seinem Chef sprechen. Dann haben wir mit dem Chef telefoniert und er hat gesagt, es muss noch mal nachlesen.
Oh,
und kam dann nochmal zurück und hat gesagt, er braucht dann keinen Leichenschauschein.
Ja,
also weil sonst müsste man halt, und das ist der springende Punkt, die Hebamme, die Hausgeburtshebamme oder die Geburtshaushebamme muss dann halt Arzt, Ärztin rufen und die müssen dann den Tod feststellen.
Ja, ganz genau.
Und dann hoffen, dass die das Kreuzchen an der richtigen Stelle machen.
Genau.
Ne, weil wenn Arzt oder Ärztin nicht natürliche Todesursache ankreuzen kann, weil sie es schlicht und ergreifend nicht wissen und dann ungeklärt ankreuzt, dann hat man sofort die Polizei und die Kripo im Haus und dann ist das Kind beschlagnahmt.
Ja.
Und das will natürlich niemand haben.
Nee.
Deswegen ist es gut, an der Stelle ein bisschen vorauszudenken.
Ja.
Ne, auch bei solchen Kindern, wo man zum Beispiel bei einer Trisomie 13, wie wir es halt schon hatten, weiß, das wird vielleicht unter der Geburt sich verabschieden, vielleicht aber auch noch ein paar Minuten leben und so war es dann halt auch, ne, dass man irgendwo da dann jemand hat, der weiß, am besten oder in solchen Fällen ist dann ein Palli-Team, also ein palliatives, ambulantes Team dann dabei.
Ja.
Und diese Kinderärztinnen sind das in Berlin alle, wissen natürlich, wie
was
man
das
dann
bedeutet,
mit Kindern umgeht, die zu Hause gestorben sind, weil das ist sozusagen ihr täglich Brot, Kinder zu Hause so weit zu begleiten, palliativ, dass die auch zu Hause dann sein dürfen, auch wenn sie sterben.
Ja.
Und die haben dann halt auch einen Leichenschauschein und wissen, wie man den ausfüllt.
Ja.
Normale Kinderärzte wissen das nicht.
Oh Mann, ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst.
Also das gilt aber für alle Menschen, die zu Hause sterben.
Ja.
Ne, dass irgendwie dann es gut ist, dass es Ärztinnen gibt, die wissen, dass das jetzt zu erwarten war und dass das ein natürlicher Tod war und von daher dann dafür sorgen können, dass sie nicht die Polizei und die Kripo rufen müssen.
Ja.
Das müssen sie sonst.
Ja, ganz genau.
Bei jedem plötzlichen Kindstod ist das der Fall.
Eben.
Ne? Man dann sofort die Kripo im Haus und die müssen alle erstmal so behandeln, als ob sie irgendwie als Täter in Frage kommen. Das ist ihr Job, da kann man auch nichts machen. Und das Kind wird dann obduziert. Auch da kann man nichts machen. Aber in dem Moment, wo wir die Freigabe haben, und das ist jetzt vielleicht nochmal ein wichtiges Thema, ein Kind, was sozusagen jetzt zwangsweise durch Staatsanwaltschaft obduziert wurde, wird ja dann freigegeben. Und dann können wir es abholen und in unsere Räumlichkeiten holen. Oder aber ein Kind, wo die Eltern die Zustimmung gegeben haben, dass es obduziert wird. Und im Zweifelsfall würde ich auch immer zuraten. Also wenn jetzt nicht, ne, wie bei einer Trisomie sowieso klar ist, dass man mit Trisomie 13 oder Trisomie 18 nicht leben kann oder nicht lange und es unklar ist, würde ich eher zuraten, weil dieses Kind hat nichts mehr davon, aber vielleicht Folgeschwangerschaften und Folgekinder haben etwas davon und die Eltern sind vielleicht beruhigter, wenn sie was wissen oder aber, und das sage ich Ihnen dann halt auch in der Hälfte der Fälle, finden die nichts. Aber auch das ist dann vielleicht eine Beruhigung. Das ist nämlich das dann, ne, was die Pränataldiagnostiker die Laune der Natur nennen. Genau. Das heißt, Laune der Natur heißt immer, wir wissen es nicht. Und dann und ist es aber auch, halt was, wir wissen aber halt auch nicht, ne, was dazu geführt hat. Und wir wissen dann aber halt auch nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit man mit einer Wiederholung rechnen muss. Und da würde ich immer, auch wenn Eltern sagen, Obduktion nein, wenigstens die Plazenta oder ein Stück Nabelschnur untersuchen lassen. Das ist also gut, wenigstens die Plazenta, weil häufig liegt es ja nicht am Kind und das Kind ist ganz fein, sondern es liegt an der Plazenta. Und dann ist es auch das gut zu wissen, weil da könnte man dann bei einer weiteren Schwangerschaft eventuell vorbeugen, wenn es manchmal mit dem Gerinnungssystem was zu tun hat oder sowas.
Das stimmt.
Immer mal wieder vorkommt. Ja, das und das ist eine große Beruhigung für die, ne, für die Eltern, wenn sie wissen, wir können da was tun. Oder wenn sie wissen, die haben nichts gefunden. Die haben nichts gefunden.
Ja.
Und da scheint es dann halt auch sowas zu geben wie einen plötzlichen Kindstod im Bauch. Und keiner findet was. Und auch die Plazenta ist fein.
Ja, das stimmt. Ja.
Also damit muss man halt einfach rechnen. Aber auch das ist eine wichtige Information. Ich finde nicht, dass diese Obduktion dann umsonst war, wenn sie nichts finden.
Nein,
weil nichts gefunden zu haben ist auch,
ist eine, Info.
Eine wichtige Information und wichtig für die weiteren Kinder.
Ja.
Und ich sage dann den Menschen, also wenn sie sagen, ich will aber nicht um diese Vorstellung, ne, dass sie dann, das sage ich dann und es sind Ärzte. Hm. Und wenn dieses Kind am Leben oder bei Gesundheit bleiben könnte, indem man eine Operation machen lässt, würden sie ja doch auch zustimmen, oder? Ja, natürlich, ne? Ganz klar.
Ja.
Und das ist dann sozusagen eine Operation am toten Körper, sozusagen zugunsten der Geschwisterkinder.
Ja, das ist schön, dass
du das auch ein Kind, was obduziert ist, können wir noch gut versorgen und ankleiden und einbetten und irgendwo, das ist alles überhaupt gar kein Problem.
Toll.
Selten kommt es vor, dass Eltern sagen, wir wollen das nicht sehen. Wir haben ein Body mitgebracht. Würden Sie dem Baby vorher den Body anziehen?
Ja, aber auch die Option ist ja möglich. Auch, weißt du, auch das ist ja total in Ordnung. Ne?
Auch okay.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, schön.
Wobei viele dann doch nochmal so
runtergucken. Ja, nochmal gucken und wollen, absolut. Ja, das glaube ich auch, wie gut.
Aber erstmal, ne, ist es ja auch eine Beruhigung.
Natürlich.
Die müssen das nicht sehen.
Ja.
Und manchmal, wenn die Kinder sehr klein sind, ne, und man die nicht wirklich zunähen kann, weil die Haut einfach zu fein ist, dann kriegen die sowas wie eine Bauchbinde.
Ach, super.
Ne, dann kriegen die einfach, und so ist es halt auch. Ne? Ja. So gehen wir dann halt auch damit um. Wenn etwas verletzt ist, ne, dann wird es verbunden.
Sehr gut. Ja, richtig gut.
Dann wird es verbunden und dann ist irgendwie der Rest vom Kind, ne? Ärmchen, Beinchen, Köpfchen, alles noch da.
Ja. Und sag mal, hast du noch einen Tipp, gerade zum, wo wir schon vom plötzlichen Kindstod gesprochen haben oder auch, sagen wir mal, einer außerklinischen Geburt, wo eben vorher das nicht klar war und dann ein totes Kind zur Welt kommt? Gibt es da eine Möglichkeit, die Kripo ein bisschen rauszuzögern, dass ein bisschen mehr Abschiedszeit ist? Weil, also das ist echt, finde ich, so eine ganz schwierige Situation, wo wir darum wissen, dass der Abschied eigentlich so wichtig ist und die dann aber so mit den Füßen scharren, um das Kind dann sofort mitnehmen zu wollen.
Ja, die wollen halt nicht, dass irgendwelche Spuren
dann noch verwischt werden.
Und es liegt bei denen. Manchmal sind sie bereit, manchmal sind sie das nicht, weil dürfen sie das nicht. Aber wenn wir dann im Kontakt mit den Eltern sind, dann holen wir das nach.
Ja, sehr gut.
Na, dann holen wir das nach. Wenn das Kind dann nicht mehr Beschlagmann ist, wenn die Freigabe da ist, dann fahren wir hin, holen das Baby ab.
Ja.
Und dann wickeln wir das jetzt mal in saubere Tücher wieder. Weil so ganz geruchsneutral ist eine Gerichtsmedizin nicht. Und manche möchten es auch gerne dann noch ein bisschen waschen oder ein bisschen... Baden haben wir noch nicht gehabt, aber waschen, so.
Ja.
Ich kann mich an eine Familie erinnern, da war er Muslim und sie Christin. Und erst waren sie sich nicht so ganz einig, ob sie jetzt sozusagen Vertreter beider Religionen dann haben wollen. Und sind dann hinterher drauf gekommen, wollen sie gar nicht, weil so oft gehen sie ja dann auch nicht in die Kirche und in die Moschee, dass sie da jetzt wüssten, wen sie da haben wollten.
Ja.
Und haben dann mich gebeten, dass sie die Waschung dann selber machen.
Sehr
und das war so ein Fall. Ne? Da haben die dann einfach eine Schüssel Wasser gekriegt.
Ja, sehr gut.
Und ich habe dann gesagt, und wenn sie es dann gewaschen haben, sollen sie es gut abtrocknen und einölen. Ne?
Ja,
weil immer Stellen, die feucht sind, ne, sind jetzt mal in der Gefahr, dass sich da halt, wie wir es halt aus auch dem Kühlschrank kennen, ne, dass sich da halt ein Pilz draufsetzt, wie eine Tomate, die halt an einer Stelle irgendwie so eine Verletzung hat.
Ja.
Aber wo Öl ist, Kennen wir auch, ne?
Ja, na klar.
Auch Oliven und Feta, der in Öl ist, kann lange, lange aufbewahrt werden. Das heißt, überall da, wo es dann feucht ist, sagen wir, bringt euch ein Öl mit und ihr kriegt eins von uns. Und Lavendelöl ist zum Beispiel da sehr prima, ne? Weil Lavendel irgendwie auch so desinfizierende Eigenschaften hat. Ja. Und sonst gibt es vielleicht noch ein bisschen Teebaum oder irgendwie was rein und ein kleines Schälchen, wo sie dann dem Kind irgendwo dann noch vor allem an den Stellen, wo es feucht ist, an den Augen, am Mund, an den Nasenlöchern oder in die Obduktion war, ne? Da überall noch so ein bisschen Öl ran machen, sodass das da nicht feucht ist.
Ach, das ist auch noch ein schöner Hinweis.
Und dann ist das ganz prima.
Richtig.
Gut, Öl ist eine gute Idee.
Ja,
Öl ist echt eine gute Idee. Vor allem auch bei den Kindern mit so Mazerationsstellen, die feucht sind. Na, das kann man auf jeden Fall im Kreißsaal noch machen.
Im Kreißsaal auch noch, das ist eine gute Idee.
Lavendelöl ist was irgendwie...
Haben wir wahrscheinlich da eigentlich,
Dann gibt es auch Teebaum. Man kann es irgendwie zum Beispiel ein Rosenöl nehmen und noch ein paar Tropfen Teebaum reinmachen oder so.
Das stimmt. Ja, das ist
also da
wirklich gut.
Kann man auch improvisieren.
Fällt dir denn gerade noch irgendwas ein, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was dir wichtig ist, Sternenkindeltern mit auf den Weg zu geben?
Zeit lassen. Zeit lassen. Einen Schritt nach dem anderen tun.
Ja.
Und nicht denken, irgendwo schnell hinter sich bringen, wäre jetzt irgendwo das, auch wenn der Impuls verständlich ist. Ja. Aber die es tatsächlich hingekriegt haben mit Standesamt in Berlin, ne, dass sie innerhalb einer Woche irgendwo Kind gebären, einbetten, beerdigen, hingekriegt haben, die fallen dann hinterher in ein Loch und merken, man kann das nicht hinter sich bringen.
Nee.
Und
das begleitet einen
Und eben. Ja, oder dieses Gefühl, wenn man sich von dem Kind fernhält und sozusagen eine Bindung gar nicht zulässt. Aber es funktioniert nicht. Ich meine, die Bindung ist doch schon längst da. Ich meine, ne, ein Kind in den ersten Wochen der Schwangerschaft, was jetzt irgendwo nach 8 Wochen oder so, ne, jetzt mal als Fehlgeburt sich verabschiedet, da ist auch ganz viel Trauer.
Total.
Absolut. Die vermeidet man nicht, indem man den Kontakt vermeidet. Das ist da.
Ja.
Also von daher, glaube ich, ist es gut, dass das Begreifen, und, ne, deswegen halt auch das Verabschieden und das Einbetten,
absolut.
Das Begreifen, das ist irgendwie einfach ein schönes deutsches Wort, was das transportiert, ne, dass irgendwie das Begreifen etwas hilft, die Realität als Realität zu begreifen halt.
Ja.
Ne, und umso leichter geht's dann, weil wenn die Frau dann noch träumt, sie wäre schwanger oder irgendwie... noch denkt oder irgendwie meint oder so, wie wir das halt aus den alten Zeiten, als die Kinder einfach verschwunden sind, auch noch kennen.
Natürlich.
Ne? Dass die dann, auch wenn sie wieder schwanger wurden, nicht wussten, mit wem sind sie denn jetzt einfach eigentlich schwanger. Ne? Weil sie einfach nicht wissen, dass das ein Geschwisterkind ist, was sie kriegen. Ne?
Ach,
und auch dieses einfach, auch wenn das erstmal hart klingt, zu sagen, wenn es jetzt das erste Kind war, das hat sie zu Eltern gemacht, hatten wir vorhin schon. Das hat sie zu Eltern gemacht. Und wenn sie nochmal schwanger werden, dann kriegt das Sternkind ein Geschwisterkind. Punkt. Ja. So ist es.
Ja. Total.
Und da kann man nicht drum rumeiern.
Nee,
und das so tun, als ob. Auch das haben schon viele probiert, es funktioniert nicht.
Funktioniert überhaupt nicht.
Funktioniert nicht.
Ja.
Ne, und deswegen kann ich da auch aus so viel Überzeugung dann sagen, es funktioniert nicht. Sie werden jetzt nicht die Ersten, die weggucken wollen und denken, es wird besser dadurch.
Ja.
Weggucken hilft nicht.
Ja.
Oder nur ganz kurzfristig.
Ja.
Auch das ist legitim. Ne? Dann betten wir halt nächste Woche ein.
Ja.
Wenn sie sagen, ich kann noch nicht.
Ja, ach, wie schön, dass ihr so flexibel seid.
Und dieses Schrittweise, das ist vielleicht nochmal, ne, sich wirklich mehrere Schritte gönnen.
Ja.
So, auch wenn das Kind schon mal in der Kühlung war über Nacht, nach seinen 36 Stunden oder so am nächsten Tag vielleicht nochmal besuchen, dann sich um den Sarg kümmern, ne? Sarg irgendwie so viel man möchte, bemalen, betun, bemachen, sich mit dem Sarg vertraut machen, dann wieder 2 Tage vergehen lassen, erstmal wieder zu Kräften kommen, ne, für den nächsten Schritt. Schritt für Schritt sich mehrere Schritte. Weil wer die nicht hatte, und wie gesagt, das kommt bei uns selten vor, aber es kommt vor, ne, weil wenn Eltern dann so irgendwie klar sagen, irgendwo, nein, das machen wir nicht und das machen wir nicht, da kommen wir nicht. Und dann das Kind im Kreißsaal verabschieden und dann auf dem Friedhof dann bei der Beerdigung wieder sind. Die brechen dann am offenen Grab so in Tränen aus und wären völlig handlungsunfähig. Das kenne ich nicht von Menschen, die das in mehreren Schritten gemacht haben. Der Schritt ist mal definitiv einfach zu groß.
Ja.
Ne? Der ist groß. Also das schafft man nicht. Kleine Schritte. Und ich glaube, das sind Hebammen, ne, einfach gut, da zu begleiten.
Das können wir ganz gut.
Finde ich, ne,
ja, das stimmt.
Da ist eine Wochenbetthebamme, auch wenn sie keine Erfahrung hat und wenn das jetzt zum ersten Mal passiert ist, aber sie ist halt diejenige, die jeden Tag kommt, die sich jeden Tag wieder erkundigt, wie war denn die Nacht, wie geht's denn heute, ne, kann ich eine Fußmassage, eine Bauchmassage, weiß ich was machen, um was Gutes zu tun und einfach nachfragt, wie ist es denn jetzt, wo ist denn das Baby jetzt, ne? Wie habt ihr denn jetzt dies und jenes entschieden? Wisst ihr denn schon dies und jenes oder so? Also man kann als Hebamme einfach immer nur interessiert nachfragen und das ist schon das Wichtigste. Ja. Und dann kommen vielleicht Fragen, ne?
Ja. Ach, das ist schön, dass
du hast du denn eine Ahnung, ob wir das und das dürfen? Und dann ist es doch super, wenn eine Hebamme weiß, ne, dass man Särge selber bauen, bemalen und auch eine Verabschiedung auf dem Friedhof selber gestalten kann.
Ja.
Das ist vielleicht noch ein Punkt.
Ja.
Weil viele ja nur so Beisetzungen kennen, wo jetzt ein Pfarrer oder ein Trauerredner von vorne bis hinten den Regiehut auf hat. Und da ja jetzt so ein Sternkind niemanden braucht, der jetzt die große Biografie erzählt, dann ist es gut, die Menschen auf die Idee zu bringen, dass man sowas gar nicht braucht, dass man eine Trauerfeier auch so machen kann, wie man zum Beispiel einen Geburtstagstisch deckt mit Kerzen, mit Blumen, ne, mit irgendwo Nettigkeiten, sodass man einfach ja wieder mit Regenbogentüchern, wie auch immer, Tisch deckt, den Sarg da drauf stellt oder die kleine Urne. Und dann verschiedene Menschen, die dann halt auch da sein wollen und die gerne kommen, um sich zu verabschieden. Und es ist immer mal wieder verblüffend, wie viele den Weg dann auf sich nehmen, mitten in der Woche am Tag sich freinehmen, weil sie ein Bedürfnis haben, sich von dem Kind, auf das sie ja auch gefreut haben, so es aufwachsen zu sehen, sich zu verabschieden.
Ja.
Und häufig sind auch da Profis dabei. Na, häufig kommen da auch Hebammen.
Ja, absolut.
Und manchmal kommen das ganze geburtshilfliche Team, die Ärzte sind auch noch dabei.
Ja.
Also, dass mehrere Menschen dann was beitragen. Und je nachdem, ob es jetzt eine musikalische Familie ist und jemand mit Flöte, mit Gitarre oder mit irgendwas kommt, oder ob Menschen dann einfach Gedichte finden oder Märchen finden im Netz. Und dann das halt selber lesen oder noch einen Brief an ihr Kind oder an ihr Enkelkind schreiben.
Ja, das ist so.
Und das
richtig.
Ist das, was ich dann auch anbiete. Ich sage, ich leihe meine Stimme.
Ja.
Ich schreibe keine Texte. Ne, die müsst ihr schon selber finden oder selber schreiben.
Ja.
Aber ich leihe meine Stimme. Und es passiert wahnsinnig selten, dass ich das tatsächlich brauche.
Das glaube ich.
Bei den meisten reicht es, dass ich sage, ich bin dann da.
Ja.
Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie es nicht können,
dann
geben
du.
Sie ab. Einmal, glaube ich, bei einer Großmutter habe ich das gemacht. Die hat dann gesagt, ich kann nicht, können Sie bitte.
Ja,
dann habe ich ihr den Brief gelesen und den anderen hat es gereicht, dass sie wussten, ich stehe da und ich könnte jederzeit übernehmen. Und ich sage dann auch, und es ist völlig in Ordnung, wenn Sie dann eine Pause machen oder wenn Sie mal ein bisschen weinen müssen oder so. Das ist doch völlig okay.
Absolut.
Und dann wird es oftmals eine sehr intime, familiäre Sache, wo es mehrere Beiträge dann gibt.
Ja.
Und wenn niemand irgendwie, wenn es eine Familie ist, die nicht so viel Worte macht oder so, dann muss man halt was tun. Dann werden Kerzen angezündet und Sternchen gefaltet und noch was draufgeschrieben oder ich weiß nicht was und das dann auf den Sarg geklebt. Also die kommen dann auch auf Ideen, wo man ohne Worte etwas gemeinsam tut.
Schön. Das sind echt
oder dann Luftballons hat, den man noch was ranhängt oder ich weiß nicht was. Also da gibt es einfach dann auch viele Ideen.
Absolut.
Und deswegen ist es gut, wenn zwischen Einbetten und Beerdigen noch mal ein paar Tage Zeit ist. Ich mag immer nicht, wenn heute eingebettet und morgen beerdigt wird, weil da gar kein Raum ist für alle die schönen und netten Ideen.
Ja.
Und noch zu gucken, wen wollen wir dabei haben und wäre denn vielleicht bereit, können wir die fragen, ob die das oder das übernehmen, ob die sich um die Luftballons kümmern und ob die irgendwo die Steine mitbringen und die Stifte, mit denen man auf den Stein noch was draufschreiben kann und oder so. Zeit, solche kreativen Ideen zu entwickeln.
Ja.
Und da kommen fantastische Ideen. Ich bin mal selber ganz erstaunt.
Das glaube ich.
Was dann für und da passiert dann häufig, dass dann Großeltern kommen, die häufig ja nur so traditionelle Beerdigungen kennen und dann zu mir kommen und sage, ich bin so froh, dass Sie sich um meine Tochter oder um meinen Sohn jetzt gekümmert haben, ne, mit diesem Sternkind, da Enkelkindchen, Sternenkelkindchen, wie sagt man das?
Langes wie auch Wort. Immer. Ja, alle wissen, wovon du sprichst.
Dass die dann total dankbar sind und sagen, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber es war schön.
Ja.
Und wenn die mit so einem Gefühl wieder nach Hause gehen können, finde ich, haben die echt eine gute Basis für die Trauerarbeit. Weil die Trauer wird ja dadurch nicht weniger.
Nee.
Aber der innere Frieden wird vielleicht ein bisschen mehr.
Ja.
Und auch die Ressourcen, um irgendwo durch die Trauer zu gehen, ja, und am Ende irgendwann vielleicht auch wieder offen zu sein für eine neue Schwangerschaft und ein neues Kind,
ja,
ist mehr, glaube ich, wenn man mit so einem Frieden nach Hause geht.
Absolut.
Und weiß, wir haben es gut verabschiedet.
Ja, das stimmt.
Und es gehört zur Familie. Das ist ja dann auch was, ne? Wenn da noch andere Menschen dabei waren und nicht nur die Eltern alleine dieses, ja, Kind beerdigen, dass es dann irgendwo klar ist, ne? So, der, ja, kleine Emil gehört jetzt einfach mit zur Familie und alle wissen, dass er Emil heißt. Und das ist halt was anderes, als wenn nur ein totes Kind verschwindet.
Ja. Ach Mensch.
Ja. Wobei wir dann oftmals mit der eventuell alten Trauer häufig der Omas, weniger der Opas als der Omas zu tun haben, die manchmal mir dann eine Geschichte erzählen, ne, wo ich denke, das war so aus der Zeit mit der Durchtrittsnarkose, wo die Kinder verschwunden sind, mir dann auf einmal was erzählen, wie das damals war und dann sagen, sie sind die Erste, der ich das erzählt habe. Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen. Es hat mich auch nie jemand danach gefragt.
Wahnsinn.
Die haben mir im Kreißsaal die Durchtrittsnarkose gegeben und danach war das kein Thema mehr für niemand.
Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
Und das finde ich irgendwie ist gut zu sehen, ne, dass die jungen, ja, Frauen heute anfangen darüber zu sprechen, auch die jungen Männer darüber sprechen,
ja,
und manchmal zu mir zurückkommen und sagen, wir hätten gar nicht gedacht, aber es gibt doch ein paar Leute in unserem Umfeld, die Sternkinder haben, das haben wir gar nicht gewusst.
Ja.
Und die dann auf einmal anfangen zu erzählen.
Ja.
Und das tut dann gut.
Das tut allen gut.
Das tut gut.
Ja.
Ja, und die erzählen ja dann auch gerne drüber.
Eben. Das sind ja ihre Kinder. Das ist doch klar. Reden doch alle gerne über ihre Kinder, oder?
Ja, klar.
Schön.
Ja.
Ach, Clarissa, ich danke dir.
Ja, gut.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal ganz schön viel Information und ganz schön viel ja, zum drüber nachdenken,
ja,
was du uns hier mit auf den Weg gegeben hast. Ich danke dir von Herzen.
Ja. Gerne, gerne, wenn wir dazu was beitragen können, dass in Zukunft die Sternkinder besser behandelt werden und,
ja,
dass man über sie spricht. Ja.
Ja.
Das tut gut.
Wunderbar. So einen schönen Auftrag hat Clarissa unserer Generation von Hebammen mit auf den Weg gegeben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, einfach auch diesen Blickwinkel auf die Babys nochmal mehr zu richten. Ich hoffe, dass du, auch wenn die Folge jetzt doch relativ lang geworden ist, das Gefühl hast, gestärkt in allen eigenen Wünschen, die einem wichtig sein könnten, mit Mut und Vertrauen deinen Weg gehen kannst. So viele wertvolle Informationen, die Clarissa hier mit uns geteilt hat. Also teile diese Folge gerne mit allen Menschen, bei denen du denkst, dass es für sie einen Perspektivwechsel herbeiführen kann oder die vielleicht diese Thematik auch warum auch immer interessiert. Und wenn du mithelfen möchtest, dass die Menschen, die diese Informationen auch in einer akuten Situation wirklich finden können, dann ist es unglaublich hilfreich, wenn du ein Apple-Gerät in der Hand hast und den Podcast bewertest. Und selbst wenn du kein iPhone oder Apple-Gerät besitzt, hast du bestimmt Freunde oder Arbeitskolleginnen, von deren Geräten aus du eine Bewertung für diesen Podcast schreiben kannst, damit der Algorithmus dann dafür sorgt, dass diese Menschen diese Folge auch zum richtigen Zeitpunkt finden können. Darüber würde ich mich riesig freuen und bin dir sehr, sehr dankbar, wenn du dir diese Zeit dafür nehmen magst. Bei Instagram unter dem Profil Sternenkindliebe kannst du auch immer super gerne einen Kommentar unter die Folge schreiben. Dann weiß ich, was dir besonders gefallen hat und kann auch auf deine Wünsche weiter in den nächsten Folgen eingehen. Und jetzt wünsche ich dir, dass die ganzen Informationen erstmal sacken dürfen und wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute, deine Doro.